Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Die Welt dreht durch, aber Punkt 1 wird gegessen. Den Satz habe ich mal gerahmt und meiner Mutter in die Küche gehängt, aber selten war er so aktuell wie heute, mein Lieber. Hallo,
schön,
alle.
Hallo, Jan. Du findest immer irgendeinen Weg, es auch auf Werder zu drehen. Sehr schön.
Ja, du weißt doch, ich kann alles auf Werder klöppeln. Die Welt ist Fußball, Fußball ist die Welt. So ist es
und
doch.
Und Punkt 1 wird gegessen. Sehr schön.
So ist es doch. Als Zeichen der Verlässlichkeit. Ich glaube, damals war es auch so ein bisschen ironischer Unterton von wegen, wie spießig. Heute muss ich sagen, können wir alle froh sein, wenn es noch irgendwas gibt, woran wir uns festhalten können.
Gerne mehr davon und meine gute Erziehung auch demonstrativ vor mir herzutragen. Als allererstes natürlich, hallo mein Freund, ich habe vergessen Hallo zu sagen.
Ja, ich sag's auch nochmal, hallo Jan, hallo alle. Ja, Folge 242, wir pfeifen aus dem letzten Sommerloch, dachten wir. Und hatten sogar überlegt, ob wir schon wieder bei euch wie die Ogmonex, an der Haustür klingeln sollen mit so einer Schale Nudelsalat und sagen, guck mal, da sind die Untoten wieder, die Werder-Wiedergänger.
Locken auf der Glatze drehen, ja.
So ist es. Aber erstmal ist es ja auch so, dass wir uns aneinander festhalten, ne? Thema Verlässlichkeit. Und zweitens ist auch wieder echt viel passiert dafür, dass eigentlich gar nichts ist.
Und das ist doch der eigentliche Grund, warum wir beiden hübsch uns wieder zusammengeschaltet haben, oder?
Ja, naja, ich sag mal so 50-50 mit unseren Egos.
Ich mag, wie du denkst.
Ja, ja, mein Lieber, wir sind schon wieder komplett unkonzentriert und das gleich zu Anfang. Wir haben doch einiges vor und wollten es eigentlich auch gar nicht so lange machen.
Da bin ich mal gespannt. Okay, leg mal los.
Ja, was haben wir auf dem Zettel? Es gab eine DFB-Pokalauslosung.
Ja, ja gut, okay. Also gleich der Fußballgott hatte Humor, war mein erster Gedanke.
Das ist sozusagen die andere Seite beim Thema Verlässlichkeit. Das ist irgendwie ein verlässlicher Almtraum sozusagen. Ja. Darüber können wir mal sprechen, ne? Weil das war ja eigentlich so, dass alle vorher gesagt haben, ja, stell dir vor, wird wieder Bielefeld, ne? Und dann war es Bielefeld.
Was heißt denn ja alle? Das habe vor allem ich zu dir gesagt.
Ja, das stimmt.
Okay. Das ist auch so geil. Die Auslosung erste Runde DFB-Pokal verläuft bei mir übrigens immer gleich. Seitdem wir diesen Podcast machen, dürfte es gefühlt jedes Jahr immer das gleiche Szenario gewesen sein. Es passiert irgendwann mitten tief in der Sommerpause. Und ich sag dir jedes Mal am Vormittag, oh geil, heute ist ja noch DFB-Pokal-Auslosung. Und dann ist es aber irgendwie sonntags, nachmittags. Und dann kriege ich irgendwann 2 Stunden nach der Auslosung, wahlweise von dir oder von Jens oder von irgendjemand anderem, eine Nachricht und so, geil ist los. Und dann fällt mir 7 Tage auf, ach ja, heute war ja Auslosung, erste DFB-Pokal-Runde. Und dann muss ich irgendwie die Info schnell hinterher hechelnd reinholen. Ja, und dieses Jahr war es nicht anders. Und irgendjemand sagte zu mir, ja, gar nicht so geil. Und ich so, hä, wieso? Und dann kam tatsächlich, ja, wir müssen nach Bielefeld. Ich so, nee, wie krass.
Ja, war, ich habe das erfahren und ich dachte auch wirklich, ihr wollt mich alle verarschen. Ich war Fußballspielen mit den Jungs vom Fanclub, kann ich nachher auch nochmal was zu sagen, nächsten Samstag ja das große Werder Fanclub-Turnier. Dafür trainieren wir eifrig und ich möchte nicht beschreiben, wie meine Knie aussehen, wirklich wie von einem 8-jährigen Jungen, ja, der auf Knien über einen Tennisplatz gerutscht ist. Ich habe mir da Sonntagabend die so kleine Schotterkiesel und so rausgeprügelt aus dem getrockneten Blut.
Ach, das ist das, was klingt wie ein schlecht geöltes Scharnier da im Hintergrund bei dir. Es sind deine Knie.
Ja, das ist so. Ja. Ja, ich habe das dann mit meinen eigenen Tränen habe ich das Blut abgewischt. Was ich eigentlich erzählen wollte, wir waren also kicken auf so einem Drecksplatz, aber hat wieder mega Spaß gemacht. So, machen die erste Trinkpause und einer sagt, ey, Pokalauslosung, wir spielen in Bielefeld. Und ich so, ja genau, du Arsch, dich tunnel ich gleich, dich grätsch ich gleich um für so eine schlechte Verarsche. Und dann stimmt das wirklich. Ja, und ich hatte sofort Julian Malatini vor Augen.
Ja, jetzt.
Rocky 3.
Du meinst, wie er laut schreiend nachts aus dem Schlaf hochschreckt oder was? Nein.
So wie wie er auf Wiedergutmachung sofort trainiert, das seine große Chance. Ivan Drago, der Rückkampf. Ja. Das war doch das Pokalspiel, oder? Was den großen Malatini.
Du hast irgendwann mal gesagt, das war das Spiel, was Malatini gebrochen hat.
Ja, was ja, ihn wieder das war, zum Kleinen.
Das kann man, glaube ich, ohne Umschweife. Hat er danach überhaupt noch mal eine Minute auf dem Platz gestanden für Werder?
Ich glaube, nur noch zum Winken oder dass jemand anders sich den Applaus abholt. Ein paar Minütchen waren es noch.
Ja, um Zeit von der Uhr zu nehmen, okay.
Ja. Ja, der arme Junge, jetzt hat er die große Chance und ich bin gespannt, ob ja. Horst Steffen Dinge macht und dem Jungen sagt, Angst musst du vor Krieg haben. Du gehst da jetzt auf die Alm und spielst wieder von Anfang an. Und dann liegt Ivan Drago am Ende.
Ja, übrigens auch wieder ein weiteres Indiz für mich dafür, dass Werder einfach irgendwo so eine Nachschlagefibel für 0815 Pressestatements nach wichtigen öffentlichen Geschehnissen rund um den eigenen Verein liegen hat und da einfach drin rumblättert und mit dem Finger irgendwo drauf zeigt. Ja. Werder Statement nach der Auslosung war, da haben wir noch eine Rechnung offen.
Ja,
ja, okay, dann zeig mal. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, aber gut.
Die Textbausteine hätten auch beim Erstrundengegner Bayern München.
Ja, das stimmt. Wobei man aber auch sagen muss, jetzt mal versucht, wieder ein bisschen Seriosität reinzubringen, schon irgendwie mehr oder weniger klar das schwerste Los für einen Bundesligisten in der ersten Runde, oder?
Ja, sollte man denken. Ich meine, die waren ja immerhin im Pokalfinale
ja, eben.
Und haben ja nicht nur uns rasiert letztes Jahr, sondern danach wohlgemerkt ja auch noch Leverkusen.
Und davor Freiburg, ne?
Ja, und Union. Ja. Und Gladbach oder so, also wirklich große Namen und die sind auch aufgestiegen jetzt ne, in die zweite Liga. Trotzdem mein Call, wir werden ungefährdet durch vielleicht sogar mit Dreierpack Keke Top, wie in Cottbus vor einem Jahr.
Werden so wir, Konstanten, so wichtig.
Ja, das sollte unsere Pokaltradition sein. Ja. Werden wir problemlos weiterkommen, glaube ich, weil Bielefeld ja eigentlich mental im größten Loch sein müsste, dass es überhaupt gibt, nachdem du so eine Saison gespielt hast. Ja, die Mannschaft zerbricht, die besten Spieler werden rausgekauft. Ja, ich glaube, der Wörl geht auch, weißt du, der Typ, der uns da mit diesen Traumtoren abgeschossen
uns
hat.
Uns und Leverkusen. Ja.
So, da haben wir es wieder, die Verlässlichkeit. Ja, und die sind aufgestiegen, die haben Pokalfinale gehabt, das ist absolut gehighlightet, die kommen in eine neue Liga. Ich glaube, so eine Saison können die nicht wiederholen. Ich weiß gar nicht, wie das war. Wie war das denn bei den Überraschungsteams der letzten Jahre? Kaiserslautern war doch auch mal im Finale.
Das ist nur 2 Jahre her, oder?
Ja, und ich glaube...
Da haben die aber ziemlich auf den Arsch gekriegt, ne? Meine ich, im Finale dann?
Ja, gegen Leverkusen, glaube ich. Das war das Doublejahr von Leverkusen. Und soweit ich weiß, waren die jetzt auch nicht wieder im Viertelfinale oder Achtelfinale oder so. Oder Saarbrücken irgendwie ein paar Jahre vorher haben auch diese ich glaube, bis ins Halbfinale geschafft. Und danach dann auch sang- und klanglos. Behaupte ich jetzt einfach mal. Unsere Faktenchecker.
Entschuldige bitte. Ich bin noch leicht angeschlagen.
Ja, du bist erkältet schon wieder, ne? Du
hast schon wieder, ja.
Alles mitgenommen.
Konstanten, so wichtig.
Ja.
Ich habe gerade nochmal, wollte ich dich sowieso mal fragen. Ich habe die Auslosung nur so bedingt befolgt. Gibt es denn eigentlich überhaupt irgendwelche also jetzt mal fernab des Duells der Giganten Bielefeld gegen Werder, gibt's noch andere interessante Paarungen irgendwie?
Das Einzige, was mich noch interessiert hier, Norderstedt gegen St. Pauli.
Das hatte ich irgendwo, das finde ich eine geile Auslosung.
Das ist natürlich eine wirklich richtig geile Auslosung. Da laufen gerade die Gespräche, dass für St. Pauli vom Auswärts zum Heimspiel wird. Ja, auch im Sinne von Bielefeld sage ich schon, Norderstedt, ne, die da natürlich deutlich mehr Leute da reinkriegen. Das ist natürlich ein ganz geiles Spiel. Ansonsten, warte mal.
Ah ja, Hemeling, der SV Hemeling spielt gegen Wolfsburg, das hatte ich noch irgendwo gelesen, ne?
Ja, wobei Hemeling da ja doch die attraktivere Mannschaft ist, muss ich sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo hatte ich, glaube ich, von Wumms oder so, habe ich noch ein Meme gesehen, wo sie halt die beiden Trainer von Hemelings sagen, geil, dann können wir für die erste Runde ins Weserstadion umziehen. Ach so, Gegner Wolfsburg, wir bleiben auf der Bezirkssportanlage.
Lustig. Sehr gut, sehr gut. Und irgendwas mit Delmenhorst hatte ich noch gelesen, dass die...
Gegen Gladbach, sehe ich gerade. Ja, stimmt.
Ah, ja, okay.
Atlas Delmenhorst gegen Gladbach. Ja, gut. Das kann man auch mal machen.
Da soll Bremen und umzu schon mal ein paar Mitbewerber ausschalten.
Ich sehe gerade, der HSV muss zum FK Pirmasens. Sind wir gegen die nicht auch mal in der ersten Runde rausgeflogen?
I have no clue. Bestimmt.
Ja, okay, gut. Gut, bevor wir mit weiterem Halbwissen glänzen, ja, auf jeden Fall erste Runde in Bielefeld reisen wir als klare Außenseiter hin. Es gibt Schlimmeres.
Ja, auf jeden Fall ist das schon spannender, sich auf die erste Runde bei einem Drittligisten oder Viertligisten auswärts zu freuen, als diese unsäglich egale Club-WM. Ignoriert ihr die auch komplett, ne? Wir ignorieren die auch in den Nachrichten hier, haben wir beschlossen. Haben das als Zirkusveranstaltung eingestuft und melden stattdessen die Ergebnisse der U21 zum Beispiel.
Ja, absolut nachvollziehbar. Ich habe beispielsweise vom ersten Bayern-Spiel überhaupt, habe ich in der Hamburger U-Bahn stehend auf einem dieser komischen Werbemonitore, habe ich gesehen, 10-0 gegen Auckland gewonnen. Ich wusste noch nicht mal, dass deren Spiel irgendwie ansteht. Insofern alles richtig gemacht.
Ja, Auckland habe ich gelesen, gab es ein Interview mit Wynton Hoofer, die Älteren erinnern sich, der irgendwie so, ja, sinngemäß sagte, ja, das ist eigentlich ein Team, das besteht aus Surfern, die zweimal die Woche trainieren, ne, und dann im Surfshop noch ein bisschen arbeiten.
Ja. Aber sag mal ganz kurz eben, ne, bei der Titelauswahl ist ja offensichtlich, sind ja deine alten Punk-Gene, deine Antikapitalisten-Einstellungen sind durchgebrochen, ja, und haben sich Bahn gebrochen. Gab es einen tieferen Grund dahinter, dass du dich für Squeeze the Rich entschieden hast? Ich meine, letzten Endes habe ich noch zaghaft versucht, in die Gegenrede zu gehen, konnte dann aber doch nachvollziehen, worauf du hinaus willst.
Ja, aber das zielt jetzt, der Titel zielt darauf ab, auf einen Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Können wir jetzt aber mal hinkommen, ne? Also Eat the Rich ist ja nun wirklich schon in Stein gemeißelte alte, ja, wie du sagst, ne, eine alte Losung aus einer bestimmten Szene. Squeeze ist in der Ökonomie, ja, in der Wirtschaftswissenschaft, beziehungsweise ich sag mal im Manchester-Kapitalismus eher, also aus der komplett anderen Ecke, der Begriff dafür, das Letzte aus Mitarbeitern rauszuquetschen, das Letzte an, ne, Rendite rauszupressen, ne, Squeeze auspressen, so fand ich eine ganz schöne Kombination. Und Squeeze the Rich bedeutet einfach übersetzt, dass Fritz Meier RB Leipzig mal richtig schön bluten lassen sollen. Ablöse, Ole Werner Stichwort. Und jetzt sind wir beim nächsten Thema.
Ja, und passt ja dann auch noch, können wir nachher auch noch drüber reden, passt auch noch sehr gut dann vielleicht zu dieser Kartellamtsentscheidung in Bezug auf 50+1. Reden wir nachher drüber, aber da finde ich, passt der Titel auch gut zu. Wenn man sich zumindest mal, wenn man das mal so interpretiert, als unter Druck setzen. Ja,
ja, so. Habe ich dich also überzeugt.
Ja, ja, der Widerstand war immer wenn ich bei dir in die Gegenrede gehen muss, ist der Widerstand ohnehin nur sehr zaghafter Natur, das weißt du doch.
Ja, liegt allerdings auch daran, dass ich im Moment dran bin, den Elektroschocker zu bedienen.
Ich wollte sagen, dein dominantes Naturell ist legendär und über die Grenzen der Podcast-Welt hinaus bekannt.
RB Leipzig bluten lassen, ne, ist das Stichwort. Also, es geht ja darum, dass wir eine Ablösesumme einfordern dürfen können für Ole Werner von RB Leipzig. Denn Werner und Leipzig sind sich offenbar einig, ja, haben Vertrag ausgehandelt, Kohle stimmt, alles gut. Ole ist bereit, da hinzugehen. Leipzig will ihn haben, Klammer auf, nachdem sie bei 5 anderen Trainern abgeblitzt sind, unter anderem Glasner und so weiter, Klammer zu. So, und das Ganze hakt jetzt noch daran, dass die Höhe der Ablösesumme noch nicht feststeht. Erklär mal.
Lass uns mal so versuchen, die Details des Rahmens oder zumindest die die vermutlichen Details des Rahmens so ein bisschen festzuzurren, damit es mehr Kontext gibt, ja? Also,
ja, mach mal.
Es war so, wenn ich das richtig erinnere und wenn man alle Medienberichte der letzten Wochen verfolgt hat, war es so, dass es für Ole Werner von Anfang an im Vertrag eine Ausstiegsklausel gab, die ihn dazu befähigt hätte, den Verein zu wechseln, wenn ein gutes Angebot kommt und ein anderer Verein dazu bereit ist, die kolportierte Ablösesumme von 5 Millionen Euro zu bezahlen. Das war so der Mittelwert, der immer wieder genannt worden ist für das, was ein Verein bezahlen muss, wenn er möchte, dass Ole Werner vor Ende seines Vertrages wechselt. Dann hieß es im Nachgange, dass diese Klausel aber nur Gültigkeit hatte bis zum 1.6. So, nach dem 1.6., das ist dann im Nachgange bekannt geworden, hat sich diese Klausel erhöht. Ja, da wurde dann gesprochen und berichtet von, wenn sie wollen, dass er nach dem 1.6. wechselt, dann müsste der Verein, der ihn haben möchte, schon 9 Millionen bezahlen.
Ja, und die Forderung ist höher, weil es dann für Werder als abgebender Verein schwieriger und teurer geworden wäre, eine Nachfolgelösung zu organisieren, also noch einen Trainer. Also für Werder hätte es Nachteile gebracht, wenn er gewechselt wäre, praktisch schon in der Saisonvorbereitung oder so. Je später, desto teurer, weil Werder halt das Problem gehabt hätte. So, okay, habe ich verstanden. So, und die hat sich erhöht und es war auch Werners letztes Vertragsjahr in Bremen.
Genau, richtig. So, und jetzt kommen wir halt in eine Situation, wo sich quasi so ein Verhandlungspatt entwickelt, ja. Werder hat ihn nach seiner Entscheidung nicht verlängern zu wollen, haben sie ihn freigestellt. Schwächt per se erstmal die Position Werders in Verhandlungen. Ja, nur, wenn man nur diesen einzelnen Aspekt betrachtet. RB Leipzig auf der Suche nach einem Nachfolger für Herrn Löw, ja, der ja von Rose übernommen hatte. Sie wollen auf jeden Fall mit einem neuen Trainer in die neue Saison gehen und haben irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Kandidaten, haben sie sich Absagen abgeholt, unter anderem Roger Schmidt, ja, und hast du nicht gesehen, unter anderem auch, glaube ich, Fabregas von Como hatten sie auch noch angefragt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Langsam wird es zum PR-Debakel für RB und man schoss sich dann sowohl öffentlich als halt auch hinter den Kulissen in Leipzig auf Ole Werner ein, als jemanden, den man unbedingt haben wollen würde.
Ja, da gab es halt auch Gespräche und es war zu lesen, die fanden sein Konzept auch gut.
Genau.
Ne? Die wollten halt diesen offensiven Ansatz und waren eigentlich ganz okay damit.
Genau. Leipzig. Und Werder ist natürlich in einer Position, wo sie jetzt sagen, okay, wir haben einen neuen Trainer, Horst Steffen. Das heißt, du wirst in einer Verhandlung über eine Ablösesumme für Ole Werner nicht auf einer Ablösesumme, die im Vertrag steht von 9 Millionen Euro, beharren können, denn du schwächst deine Position, indem es heißt, okay, du hast schon jemanden Neues für die Position und du hast Ole Werner auch freigestellt, noch bevor irgendwie klar war, dass der woanders hin will.
Ja, und du also zahlst dein Gehalt auch, vor allem, solange er nicht woanders unterschrieben hat.
Genau. Gleichzeitig hat Werder es mit einem Verein zu tun, über den nun auch in der Öffentlichkeit und in der Branche erst recht bekannt ist, die sind finanziell durchaus auf Rosen gebettet und werden halt eben gepimpt von ihrem Sugar Daddy aus Österreich, mindestens aus seinem Nachlass dann, ja.
Und man muss ja mal sagen, wer genug Geld hat, um RB Salzburg einen Platz bei der Club-WM zu kaufen, die nicht mal Meister in Österreich sind, ja, wer genug Geld hat, mit Jürgen Klopp einfach sich ein Werbegesicht ohne Arbeitsplatzbeschreibung zu kaufen, damit er sein Gesicht verkauft für diesen Konzern.
Auf die Motorhaube schrauben.
Ey, wirklich. Und auch noch Geld hat, um Kloppos Trauzeugen, nämlich, wie heißt der mit Vornamen, David Wagner, der Trainer, Ex bei Schalke, ist der Trauzeuge von Kloppo, dem jetzt auch noch irgend so ein Frühstücksdirektor einen 10 Millionen Euro Job zu geben. Also, wer sich jetzt dann beschwert, dass Werder Bremen will zu viel Geld. Ey, geht nach Hause. Stehe ich komplett hinter Fritz Meier
und sag ja. Total. Total. Ja? Und man muss dazu ja auch noch sagen, ja, also auch wirklich irritierend, welche Rolle da teilweise die üblichen Verdächtigen von Bild-Zeitung und Sky irgendwie auch spielen, ne, medial.
Da sind wir fast schon auch beim Kartellrecht.
Ja, ja, aber so, weißt du, dieses Spin-Doktortum irgendwie, ne, sich dann nicht zu schade zu sein, als vermeintlich objektives und neutrales Medium sich hinzustellen und zu sagen, Obwohl Werner und Leipzig sich bereits einig sind, droht der Deal zu platzen. Werder spielt die Verhinderer in dieser, ich paraphrasiere, ja, ne, aber spielt die Verhinderer, und nur weil Werder jetzt von seinen absolut exorbitanten Forderungen nicht abrücken will, muss Ole Werner jetzt wieder aus Leipzig abreisen.
Ja, ja, genau. Das war letzten Sonntag, ne? Kannst du gleich nochmal erzählen. Ja, und dann halt auch so geil, dann erschien fast zeitgleich bei Sky und Bild, ne? Die Ente, sag ich mal, ja, Leipzig verhandelt auch noch mit jemandem anderen, ja, super, aber wir sagen den Namen nicht.
Ne, so wie, hat, wo hat du Jürgen wirklich Klopp, denkst, hat Jürgen so, Klopp irgendwie in der Sportredaktion der Bild angerufen und so, hört mal zu, Freunde.
Ey, wirklich, also das ist so ein Intrigantentum auf Schulhofniveau. Also wirklich, zeitgleich, ja, sowas von durchsichtig. Der Hintergrund, Sonntag waren Termins, bei dem Fritz sowieso für ein Charity-Fußballspiel in Leipzig war. Ja. Und Ole Werner war auch in Leipzig, weil Leipzig und Werner waren sich einig. Und Ole Werner saß im Hotel und hat sozusagen gewartet, dass ihm jemand sagt, jo, komm rein zum Unterschreiben. Ja, aber die Einigung zwischen Fritz und diesem Konstrukt kam nicht zustande, weil Fritz gesagt hat, Digga, wir wollen schon Geld sehen. Vielleicht nicht die 9 Mille, aber was kolportiert wurde, so 5 bis 6, würden wir schon nehmen. Wenn
das Klassische, wer zuerst zuckt, verliert.
Ja, richtig. Ja,
so. Und Stichwort auch unser Haus- und Hof- und Wiesenforum, das Worum, da bewegen sich ja nicht nur im Kontext Spielertransfers, sondern halt eben generell, was hinter den Kulissen im Verein angeht, ein paar Leute, die sich offensichtlich ganz gut auskennen. Da heißt es halt auch, Leute, ne, also es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die werden sich schon aufeinander zubewegen. Ja, Leipzig war angeblich so ein bisschen verschnupft, weil sie Werder wohl auch beim Leihgeschäft um André Silva sehr entgegengekommen sind. Aber
schreiben Bild und Sky.
Ja, aber das kann ich mir, also das hat die Deichstube und so, die haben das auch berichtet, es darum ging, irgendwie, wer übernimmt das Gehalt, und Leipzig gesagt, weil Werder hätte sich das ja nie leisten können.
Stimmt, da hatten wir auch drüber gesprochen.
So, genau, richtig.
Ja. 7 Millionen.
Aber das kannst du natürlich nicht erwarten, dass Werder deswegen sagt, ja, hier, dann nimmt den für einen Appel und ein Ei. Deswegen, ich glaube auch, das wird sich jetzt noch 2, 3, 4 Tage ziehen, aber sie werden Ole Werner dann letzten Endes gehen lassen, und sie werden dafür, und das finde ich dann unterm Strich etwas, was wichtig ist, auch festzuhalten, sie werden für Ole Werner eine signifikante Summe Geld bekommen.
Ja.
Und wenn man sich nochmal überlegt, irgendwie gefühlt noch vor 6, 7 Jahren wären 5 Millionen als Ablöse für einen Trainer absolute Utopie gewesen.
Ja.
Deswegen, vor allem innerhalb also damit der kann Bundesliga. Ich gut arbeiten. Ja. Also damit kann ich als Fan auch gut leben, ne? Also einen Trainer noch wirklich Gewinn bringt, abzugeben in einer Situation, wo wir bereits den Nachfolger haben und präsentiert haben. Ja. Und wir ihn so auch noch von der Payroll kriegen. Da fällt es mir schwer, etwas zu finden, was ich irgendwie Fritz in diesem Kontext vorwerfen könnte, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja. Höchstens, wenn das noch platzen sollte, aber ich meine, was bleibt RB Leipzig übrig, außer sich dran zu erinnern, dass Markus Babbel frei ist.
Ja, da muss Fritz natürlich gehen.
Ja, nein, aber so, ne, aber klar, und natürlich verstehe ich auch Werder zu sagen, also squeeze the rich, ja, also wen denn sonst auspressen, als diese komische Pseudoklitsche, ne, die gerade vom Kartellamt, ey, alles steuert auf dieses Kartellamt-Thema zu, ne, gerade verwarnt wurde, dass das so nicht weitergeht mit 20 Mitgliedern, die alle aus der Familie von dem Besitzer kommen.
Wobei natürlich alle Verantwortlichen dem natürlich energisch widersprechen würden, dass das irgendwie der Beweggrund ist, ne?
Ist egal, aber wo du's, wenn du irgendwo was holen kannst, dann ja wohl da. Die haben den Druck, die haben das Geld, ne, die haben keinen moralischen Anspruch, da irgendwie beleidigt zu sein. Ne? Also holst dir natürlich. Ey, und wenn das wirklich aufgeht, ne, wenn du 5 Millionen Ablöse für Ole Werner kriegst, wer weiß, ob das nicht der teuerste Abgang in dieser Transferperiode wird. Der Trainer.
Ich hätte dir noch vor einer Woche, habe ich dir noch in einem Vier-Augen-Gespräch, habe ich dir für den Take noch einen Vogel gezeigt. Mittlerweile, mal gucken. Ey. Mal gucken. Also man hört ja zumindest von den ersten Abgangskandidaten, so Schmied und Stay, die ja die letzten Woche irgendwie auch medial immer durchs Dorf getrieben worden sind. bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob die wirklich direkt irgendwie im Schaufenster stehen und auch also sofort weg wollen, wenn jemand kommt.
Steyer habe ich ja eh nie dran geglaubt und Romano war, glaube ich, eher das Argument von Vereinsseite, dass man den oder ihm dann auch erklären müsste, sorry Schmiedi, wir müssen dich versilbern, weißt du selber. Ne? So, ich habe jetzt irgendwie nicht den Eindruck, dass der unbedingt weg will von Werder. Ne? Ja. Zumal hast du, es war ja jetzt halt zwar Bild Plus, das hast du nicht, ne? Und ich gebe dafür ja auch kein Geld aus, aber ich kenne jemanden und dann habe ich mir den Artikel schicken lassen, weil die Überschrift hat mich gecatcht, die war: Ist Marco Friedl der mächtigste Kapitän der Bundesliga?
Spoiler, das ist, braucht den Superlativ, ne?
Spoiler, die Frage wird nicht ansatzweise beantwortet. Ja, also gar nicht.
Sagen, wie auch.
Weil überhaupt kein anderer Kapitän erwähnt wird, sondern es geht um seine Rolle, ne? Und deswegen, also eine Headline, die dich erstmal ins Labyrinth führt und am Ende stehst du ratlos da. Aber trotzdem war es nicht ganz uninteressant.
Ich wollte gerade sagen, weil das Thema ist natürlich spannend, ne? Also
es ging um seine Rolle und es ging eher um die Frage, warum hast du verlängert und auch so früh verlängert und bei dir stand doch jetzt eigentlich der nächste Schritt an.
Ja.
Ne? So, das war die eine Frage und die zweite war halt die seine Rolle im Team, wie er sich sieht, wie er seine Führungsrolle interpretiert und was da das Besondere auch bei Werder ist. Das waren die beiden Punkte.
Ja, wir hatten, glaube ich, vor ein paar Folgen, lass es 3 oder 4 Folgen gewesen sein, es muss irgendwie kurz vor dem Abschied oder kurz nach dem Abschied von Ole Werner gewesen sein, haben wir noch darüber gesprochen und spekuliert und uns überlegt, ob Friedl sich jetzt möglicherweise auch in den Arsch beißt, weil er verlängert. Ja, und dann auch noch sich pro Werner ausspricht. Stimmt. Und sagt, die gesamte Mannschaft will, ja. Und dann geht der Trainer, ne? Ob er jetzt dann halt irgendwie sich selber in den Arsch beißt und sagt, verdammte Scheiße, ehrlicherweise war Werner der Grund, warum ich geblieben bin. Dieses Interview, finde ich, wirft ein komplett neues Licht drauf.
Ja, die Antwort ist nein.
Ja, genau. Und vor allem auch, also erstens sowieso dann die Frage, naja, wer weiß, vielleicht hat der auch hinter den Kulissen schon genau das kommen sehen, ja. Mhm. Und das finde ich aber einen viel interessanteren Aspekt, weil er ja in dem Interview auch sagte, ne, er weiß eigentlich im Prinzip über jede Situation Bescheid von den Spielern aus dem Team.
Ja.
Ob nicht zuletzt das Wissen um diese Gesamtsituation letzten Endes nicht auch ein Grund dafür war, die ihn hat verlängern lassen.
Exakt. Ja,
und das wäre natürlich zumindest ein Indiz dafür, dass die nicht alle nur darauf warten, dass endlich ein Verein anklopft und sie endlich weg können.
Nee. Genau, das war nämlich auch mein Eindruck beim Lesen, ne? Dass eben Ole Werner und genau wie du es richtig beschrieben hast und genau das Thema hatten wir, ne?
Mhm.
So, weil das ja auch in der zeitlichen Abfolge irgendwie nur ein paar Wochen später war dann, ne?
Ja.
Dass das gar nicht das Ding ist, sondern dass er sich so wirklich mit Werder identifiziert und halt auch sagt, ich habe hier halt auch was gebaut. Mitgebaut.
Ja. Ja,
so,
genau.
Ne, und will das halt auch weiter tragen. Und das fand ich super interessant, dass er meinte, und deswegen kommt wahrscheinlich auch die Bild zu dieser Überschrift, der mächtigste Kapitän, der Satz, ich weiß von jedem Spieler, was er vorhat.
Ja.
Also auch karrieretechnisch. Ne?
Ja.
Also so, und dann fiel 2 Fragen weiter, meinte er, ging es darum, wie jetzt der neue Spielerrat aussehen wird, weil ja mit Veljkovic und Jung und so da tragende Säulen, ne, auch so charakterliche Führungspersonen nicht mehr da sind, meinte er, ich könnte mir vorstellen, dass in der nächsten Saison Romano noch mehr Verantwortung übernimmt. Und bin ich mit dem Finger wieder hoch, meinte, ich weiß von jedem Spieler im Kader, was er vorhat und, ne?
Ja.
Und dann steht da Romano nächste Saison. Das klingt für mich so, als sei Friedl zumindest ziemlich sicher, dass sein Nazio-Kollege bei uns bleibt.
Puh. Preach it, Reverend Kuhlmann, sag ich nur. Also möchte ich auch so lesen, ja. Fernab davon bin ich, weil du ja auch gerade sagtest, ein Teil des Mannschaftsrates bricht weg. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Stand jetzt sind auch zwei Säulen nach wie vor da, nämlich Leo Bittencourt und Jens Day.
Ja.
Was mich sehr beruhigt, und ich könnte mir Romano Schmid auch angesichts der sportlichen Entwicklung aus dem vergangenen Jahr, also der, die er ja fortgesetzt hat, total gut in diesem Gremium vorstellen, aber es ist Wasser auf die Mühle der Theorie zu sagen, okay, vielleicht ist auch so dieser von uns ja auch herbeigefürchtete Radikalumbruch, ja, wird es dann letzten Endes vielleicht doch auch nur eine Light-Version, ne? Zumindest wenn wir auf die Leistungsträger gucken, die wir noch ganz oben oder ganz vorne im Schaufenster gesehen haben, Stichwort Schmied, Stichwort Stay. Und vielleicht schaffen wir es doch irgendwie auf anderen Wegen eben auch Mittel zu generieren, die zum einen eben diesen Druck von wir müssen Erlöse erzielen, 7,5 Millionen war ja immer geschrieben worden, und zum anderen halt eben, also dürfen wir ja nicht vergessen, ne, für mutmaßlich wird es für Kownacki auch noch Geld geben, ja.
Stimmt.
Das kommt ja auch noch dazu. Also das, da reden wir ja auch, die festgeschriebene Ablöse mit Düsseldorf lagen, glaube ich, irgendwie um die 3 Millionen. Die hat Düsseldorf meines Wissens nach, glaube ich, nicht gezogen.
Das unter ist auch anderem viel. Auch,
ja. Ja, genau. Und unter anderem auch deshalb, dass Kownacki wohl auch zumindest zeitweise geliebäugelt hat mit einem Wechsel in die USA. Ja, okay. Wo es dann möglicherweise auch noch ein bisschen Geld geben könnte. Also, Kleinvieh macht auch Mist. Du brauchst vielleicht gar nicht unbedingt diesen einen Riesenverkauf eines Leistungsträgers.
Ja.
Und kannst trotzdem zumindest so viel Geld generieren, dass dir eben dieser Druck von wir müssen abgenommen wird. Und auf der anderen Seite, und das hat Fritz ja auch immer betont, die Handlungsfähigkeit gewahrt bleibt und sie bei einer einzigartigen Gelegenheit eben auch dazu bereit sind, ein Stück weit ins Risiko zu gehen, wenn es um das Finanzielle geht.
Ja, genau, ne? Und was dann aber auch zur Folge hätte, dass der Umbruch jetzt nicht so radikal ausfällt, dass man Angst kriegen müsste, ne?
Ja. So. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass eben mit dem, worüber wir bei Steffen auch immer gesprochen haben, ne, mit dem veränderten Angang, ja, also ein stärkeres Commitment hin zur Jugend, ja, dass auch das schon in der Mannschaftsstruktur, in der Startelf, in der strategischen Ausrichtung des Teams sich wie ein Umbruch anfühlen kann, wie ein stärkerer Umbruch, obwohl du es zu 80-90% mit dem Personal machst, das schon da ist.
Ja. So. Ja, wir können ja mal, guck mal, wer ist denn de facto nicht mehr auf dem Mannschaftsfoto? Veljkovic, Jung, Berg,
genau. Ne? Ja, reden wir auch über Leihkandidaten? Nee, wir reden über die Werder sozusagen gehörten, in Anführungsstrichen.
Ja, nicht nur die jetzt nur ein halbes Jahr da waren.
Ja.
Ne? Berg, dann habe ich eben gelesen, Nankishi, der zwar nur im Training eine Rolle spielte, aber auch irgendwie immer da war, der geht auch ablösefrei zu Stuttgart 2. Ne? So, es sind ja schon ein paar andere Gesichter, aber die wirklichen Säulen sind noch da. Wir müssen natürlich auch sagen, wir können ja über Umbruch noch nicht wirklich seriös spekulieren, weil ja überhaupt noch kein Neuzugang da ist.
Nee, das stimmt. Ja. Aber Stichwort Neuzugang, ja gut, okay, gefühlt ist Mio Backhaus irgendwie, über den war lange geredet worden, ob er geht diesen Sommer. Er hat jetzt verlängert, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, weil es passiert nach 241, ne, Habitat Horst.
Ja. Ja.
Wenn ich das richtig erinnere, da hatte er noch nicht verlängert.
Das war jetzt gerade erst vor ein paar Tagen. Ey, und das ist ja mein Call, ne? Ich fand es wirklich krass. Es stand ja wirklich auf der Kippe, verlieren wir dieses Talent, weil er spielen möchte.
Ja.
So, und dann kam ja wirklich diese Verlängerung jetzt mit Backhaus, die ja auch langfristig ist, kam ja für mich relativ überraschend, muss ich sagen, zu dem Moment. Und ich fand es sehr erfrischend und irgendwie auch bezeichnend, wie offensiv er danach im Butter bei die Fische und so er sich geäußert hat. Ja, dann kam vor ein paar Tagen eine Äußerung von Horst Steffen, der gesagt hat, ey, für mich gibt's keine Nummer 1, es gibt offenen Wettbewerb auf der Torwartposition. Ja, beide starten bei null, Zetti und Backhaus. Und mein Call, ne, ich bin echt sicher, ich glaube, wir gehen mit Mio Backhaus als neue Nummer 1 in die Saison. Und Zetti könnte vielleicht der Verkaufskandidat sein, der nochmal, er ist ein guter Keeper, vielleicht nach England 5 bis 10.
Boah.
Mit etwas
ja, ich,
Glück.
Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich in meiner subjektiven Wahrnehmung denke ich mir, ey, für Zetti kriegst du niemals so viel Geld, aber ich kann das überhaupt, also ne, das ist so eine subjektive Wahrnehmung.
Ja.
Aber wir haben ja auch immer darüber gesprochen, ne, irgendwie, dass wir Mio, dass der ehrlicherweise für uns in so einer gewissen Weise auch eine Blackbox ist.
Ja.
Ne, weil wir ihn dafür nicht stark genug verfolgt haben und so.
Ja gut, aber du hast ja jetzt auch geguckt mal, ne? Also
genau.
Meintest du doch vorhin, dass du geguckt hast, sein Leihjahr in der Eredivisie.
Ja.
Da war er
super. Ich habe es jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber ich meine auch zu erinnern, weil ich kann das nebenher mal eben einmal nachschauen, dass der auch eine Auszeichnung bekommen hat für seine Leistungen in der Eredivisie.
Ja.
Er ist auf jeden Fall er war auf jeden Fall schon mal im Team des Monats und so. Also war ja Stammtorwart bei Volendam, ne?
Wie und alt deswegen, ist der? Noch sehr jung, ne?
Der ist, glaube ich, 21.
Ja. Also im Prinzip ist das Atubolu-Style.
Ja, ist 21, genau. So, und fernab davon ist der ja auch in den letzten Jahren, speziell dann auch nach seiner Leihe nach in die Niederlande, ist er ja unter anderem auch mit dem FC Barcelona und so in Verbindung gebracht worden. Und die scouten keine so jungen Torhüter, wenn sie nicht also vollumfänglich Potenzial sehen. Sagen wir es mal, bei 21 muss man doch immer von Potenzial sprechen. Aber ich habe daraufhin auch mal mich irgendwie so ein bisschen umgehört und unter anderem auch die Gelegenheit gehabt, mit Leuten zu sprechen, die ihn länger beobachtet haben schon auch, ne? Mhm. Und die ihn auch schon länger gesehen haben.
Als Jugendspieler.
Und als Jugendspieler genau und aber eben auch in den letzten Jahren. Durch die Bank weg ist die Meinung, Alter, ihr habt da mit Mio Backhausen einen Keeper, der vielleicht zu den Top 2% fußballerisch gesehen unter den Torhütern im Profibereich in Deutschland gehört.
Top 2%?
Ja, also wirklich, der soll fußballerisch eine absolute Granate sein. Ich kann es nicht beurteilen.
Ne? Also wenn das so ist, ne? Dann, weil das ist ja immer die große Frage und das Prozetti-Argument gewesen. Wir haben häufig über Fehler und in Anführungszeichen, da sah er nicht gut aus. Das fiel ja nun wirklich öfter mal in der letzten Saison, wobei es auch gute Leistungen gab. Ne? Aber das Ding, was wir immer rausgestellt haben auch, war Zettis Qualität mit dem Fuß im Spielaufbau.
Ja.
Ne?
Ja.
Die Ruhe, die Beidfüßigkeit und so weiter. Ist ja auch kein Zufall, dass er im letzten Freundschaftsspiel auf der 10 gespielt hat und Doppelpack gemacht hat. Ja?
Ja.
So, der kann schon was mit dem Fuß und das war immer, bei Backhaus weiß man das nicht.
Ja. Der hat unter anderem in der Jugend bei Hallenturnieren, in der Jugend hat er mit seinen Werder-Mannschaften bei Hallenturnieren regelmäßig irgendwie Titel geholt, weil er sozusagen der sechste Feldspieler war.
Ja.
Fliege, ja, und
wie man früher gesagt hat.
Letzter Mann macht Hand, ne?
Ja,
genau. So, also, aber da scheint unsere Unsicherheit oder unsere Sorge irgendwie scheint da also offensichtlich absolut unbegründet zu sein. So, und allein die Tatsache, dass Werder jetzt hingeht und halt sagt so, ey, wir verlängern mit dir und du bist unsere Wette auf die Zukunft.
Ja.
Und er sich dann, wie du gerade beschrieben hast, und er sich dann in den Interviews auch klar positioniert.
Ja.
Steffen hat sich doch auch zu der Torwartposition geäußert,
ja,
oder?
Ja, Steffen, ne? Steffen hat gesagt, das Rennen ist offen.
Ja, okay. Also das wird, da bin ich mal super gespannt.
Ja.
Ne? Weil Zetti ist natürlich auch fernab von dem, was er uns fußballerisch auch für einen Fortschritt bedeutet hat,
ja,
in den letzten zwei Jahren, ist der, glaube ich, ja auch zwischenmenschlich sehr angesehen im Team.
Richtig, so, ne? Ist auch im Mannschaftsrat, glaube ich.
Ja. Und das muss man dann einfach mal beobachten. Aber mich freut's tierisch, ja, weil der Konkurrenzkampf auf der Position mit zwei solchen Keepern,
ja,
bring it on.
Ja, mega geil. Allerdings natürlich, ne, gilt wie eigentlich immer, wenn du junge Talente einfach reinwirfst, gerade im Tor, denk an Atubolu, ne? Man muss dann auch Fehler einpreisen.
Ja, klar.
Ne? Mangelnde Erfahrung. Also auf keiner anderen Position, glaube ich, ist Erfahrung so wichtig wie im Tor. Ne? Und wenn es denn so kommt, müssen wir das auch aushalten.
Haben wir letzte Folge genau so auch schon konstatiert, ne? Dass wir gesagt haben, ey, geh den Weg, aber wenn du den Weg gehst mit konsequenter auf junge Spieler bauen, Stichwort Njinma und Top und hast du nicht gesehen,
ja. Und dann Malatini, musst du genau das, Bielefeld, ja, ne?
Dann ja. musst du genau das in Kauf nehmen, genau, ja. Sehe ich auch so.
So. Nur dadurch kann es besser werden. Ey, aber wie ist es denn überhaupt? Diskussionen gibt's ja auch im Forum. Noch keine Neuzugänge. Ne?
Ja, das wäre meine nächste Frage an dich gewesen. Ja.
Ich habe zuerst gefragt jetzt. Und typisch Werder. So, und da gibt's ja nun auch zwei Meinungen.
Ja, wir haben uns ja schon mit gefährlichem Halbwissen drüber ausgetauscht und auch gesagt, so per se ist es erstmal nachvollziehbar, dass es so läuft, wie es jetzt läuft, denn Horst Steffen ist neu da, muss erstmal mit allen reden, muss die Leute auch irgendwie sehen, ja. Aber es gibt natürlich vor allem auch im Forum eine ganze Menge an Leuten, die halt eben auch sagen, ja, aber das kann doch nicht dazu führen, dass du irgendwie in einer der vielleicht wichtigsten Phasen der Transferphase, nämlich gerade Vereine, die irgendwie chronisch klamm sind, müssen ja wirklich früh anfangen, sich hinzuorganisieren und eben auch Spieler, die möglicherweise noch nicht angesprochen worden sind von größeren Vereinen, schon frühzeitig zu überzeugen von dem Projekt, was man starten will. Deswegen gibt es da nicht wenige, die sagen, ja, aber unabhängig davon, ob Steffen jetzt schon mit jedem gesprochen hat, muss doch Werder trotzdem an den offensichtlichen Baustellen wenigstens schon mal Pflöcke einschlagen. Ja, und was sind die offensichtlichen Baustellen? In einer Systemumstellung auf eine Viererkette wären es mutmaßlich, darüber haben wir auch schon gesprochen, die Außenverteidigerpositionen.
Vor allem das Zentrum, das zentrale Mittelfeld, ne, würde ich sagen.
Ja. Ja, und das, da hat sich ja Clemens Fritz auch schon zu geäußert. Darüber haben wir auch geredet. Ja, also
ich glaube auch nicht, dass da nichts passiert. Ne? Also nur weil niemand präsentiert wird, heißt das ja nicht, dass nicht gesprochen und verhandelt wird. Ne? Ja. Meine Frage ist erstmal, ist es denn, das ist doch jetzt nicht die wichtigste Transferphase. Wir sind doch immer noch in diesem Transferfenster, das ist nur für die Club-WM neu geöffnet.
Aus dem sind wir schon wieder raus.
Ach so.
Wir sind ja jetzt gerade wieder in der Phase, wo keine Wechsel vollzogen werden dürfen bis zum 1.7. Ja, also ab 1.7. öffnet das große normale Transferfenster.
Genau, das
geht dann
bis
zum 1. September. Das sind dann zwei Monate. Aber so, natürlich darfst du jetzt schon verhandeln und so, ne?
Ja. Das aber richtig ja, los geht's ja eigentlich erst dann, am 1.7. Ja, genau. Ne? Dann ist auch U21, EM ist durch und so weiter. Die Spieler haben ihren Urlaub gemacht. Das muss man ja immer alles einpreisen. Ja gut, und ich glaube, wenn man mal die anderen Vereine anguckt, da ist ja nun niemand wirklich weiter. Also einige haben schon von langer Hand für Ersatz gesorgt. Ne? Hollerbach kommt zu Mainz, weil klar war, dass Frankfurt sich Burkhardt holt und sowas zum Beispiel. Ne? Und dafür hat dann Union schon frühzeitig Berg eingetütet.
Ja.
So, wir nun noch niemanden, ja, aber es hing ja auch noch davon ab, schaffen wir Europa oder nicht und so weiter. Ne? Es war noch nicht klar, wer ist der neue Trainer. Bei anderen Vereinen sieht's auch nicht wirklich besser aus. Hier in Hamburg sind die Zeitungen und die Medien voll. Wir machen uns Sorgen um St. Pauli. Ne? Uns gehen die Spieler aus. St. Pauli hat, glaube ich, 7 Spieler verabschiedet. Ja. So Jojo Eggestein und Bukalfa. Danke, das war's. Tschüss. Und da sind noch einige auf dem Absprung, auch gute Spieler wie der Treu und so weiter.
Aber der HSV holt schon kräftig, oder? Torunariga?
Ja, der HSV hat geholt, aber alles aus der zweiten Liga bisher, ne? Beziehungsweise von Holstein Kiel haben sie den Remberg geholt. Genau. Dann kriegen sie wohl diesen Rion Philippe von Braunschweig.
Braunschweig, und der ja bei Werder auch im Gespräch war, angeblich.
Richtig. Super interessantes Profil irgendwie. Franzose, 23, war Jugendnationalspieler in Frankreich und also klassischer Dellenspieler. Ja. Oder bei Franzosen sagt man Delé, glaube ich, ne? Delé. Ja, lach doch mal.
Ja, ich bin innerlich, kann ich mich kaum halten.
Innerlich versteinert. Nein, also, und dann haben sie Torunariga noch geholt. So, aber das sind halt auch alles Sachen, die kannst du als so gut wie sicherer Aufsteiger in die erste Liga schon langfristig vorbereiten.
Ja.
Ne? So, ansonsten wenn man sich die anderen Vereine anguckt, wir haben hier ja auch Gladbach-Fans und so, die sagen alle, bei uns ist auch noch niemand. Dann habe ich gelesen, es gibt wahnsinnig viele Spieler, wie dieser Zehnter, heißt der, ja, glaube ich, Außenverteidiger von Paderborn, super, ja, interessanter junger Spieler. An dem sind wohl Mainz, Köln, Werder, Freiburg und, weißt du, und von diesen Spielern gibt's gleich ein paar, ne?
Ja.
Bei Köln müssen sie warten, weil die haben auch wirklich noch Tafelsilber, also junges, wirklich gutes Spielermaterial wie Downs und Erik Martel, ja, und so, mhm, die angeblich auch mit mehreren Vereinen verhandeln, wo auch dann immer mal wieder so, und das ist alles, ne? Jeder hat 8 Bälle gleichzeitig, ja, und hält die hoch. Und irgendwo muss der erste Dominostein umfallen. Bei RB Leipzig zum Beispiel, Šeško, mhm, ja, sie sind sicher, es gibt für den Interesse überall, sie rechnen mit 70 Millionen Ablöse,
ja,
ja, aber es hakt, das Ganze geht nicht weiter, der Prozess, weil sowohl Chelsea als auch Man U oder Man City und noch irgendein Premier League Club und 2 Clubs aus Saudi-Arabien, die alle Interesse haben und die 70 Millionen haben, sind, ja, alle noch irgendwo anders bei der Club-WM, ja, oder, ja, ne, so. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, noch kein Drama, ja, wenn aktuell jetzt noch nicht alles feststeht.
Ja.
Ich glaube, viel wichtiger in dieser Phase sind Verlängerungen mit Spielern wie Backhaus.
Mhm.
Wenn du das jetzt einschüttest.
Ja, und mit Stark auch, ne? Das wäre wichtig, ne? Und das sieht angeblich ja gut aus.
Mehrere Medien schreiben, die sind sich einig.
Ja, genau. Also und er hat das ja auch mittlerweile, also er hat da ja auch keinen Hehl draus gemacht, ne? Stark war ja nie jemand, der irgendwie jetzt groß gepokert hat, sondern meinte so, ey, ich kann es mir super gut vorstellen, so, wir müssen auf jeden Fall nochmal reden. Ja, ja. Stichwort, bei Fritz und Niemeyer weiß man nie, die kommen auch gerne mal mit, ja, du kannst gerne bleiben, aber du verdienst 80% weniger. aber das scheint gut auszusehen und ehrlicherweise, es würde mich extremst beruhigen zu wissen, dass Friedel und Stark zumindest vertraglich auch über 26 hinaus erstmal an Werder gebunden sind.
Niklas Stark weiter im Team zu haben, ganz Bremen wäre glücklich.
Gold, ja.
Ne?
Ja, ja.
Also Mr. Zuverlässig und Mr. Ja. Unauffällig, aber ne? Zumal ja auch noch jemand, können wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, auch jemand, der ja nicht nur den IV, sondern im Zweifel auch den RV,
ja,
noch spielen kann. Ne? Und ja, den ich, fand ich zumindest in den letzten Jahren, immer seine stärksten Spiele gemacht hat, wenn er so schnelle Außenstürmer bekämpfen sollte. Ja. Ne? Da hat er immer gut ausgesehen. Er hat das Tempo, die Athletik, die Dynamik und hat, ja, auch diese Lust, sich da reinzuwerfen.
Und das Zweikampftiming auch, ne? Da ist er ja mittlerweile so routiniert.
Echt, und halt so ein Coman oder Bino Gittens oder so, den richtig zu bearbeiten.
Ja.
Ne? Und ja, sehe ich gerne. So, ja. Nee, Gold wert.
Ja. Also wir halten fest, das mag uns gefallen oder das mag den anderen und vielen im Forum vielleicht dann auch nicht gefallen, aber Fakt ist nun mal, dass Fritz und Niemeyer derzeit noch keinen unmittelbaren Handlungszwang sehen, Klammer auf können, Klammer zu, ja. Mhm. Aber da jetzt offensichtlich sich auch nochmal, sie sich in Ruhe mit Horst Steffen zusammensetzen werden, wenn er die ersten Einheiten und die, ja, einfach gesehen hat, wie dieses Team miteinander funktioniert. Das mag uns nun gefallen oder nicht, aber es wird, glaube ich, de facto so sein. Und es ist ehrlicherweise für mich auch eine naheliegende Theorie mit Blick auf, wie klamm ist Werder finanziell denn eigentlich? Ja, da muss jeder Schritt muss sitzen und
das
ganz
ist nicht
oft,
mehr ganz so, ne, oder? Also
ja,
nicht so mehr, dramatisch
nicht mehr so, ja,
wie die letzten
so schlimm,
Jahre.
Aber es ist halt trotzdem immer noch so dramatisch, dass halt eben Werder auch hingeht und keinen Hehl draus macht, um zu sagen, wir müssen diesen Sommer nochmal 7,5 Millionen über Transfers einnehmen. Ja,
ja.
Stichwort Vorgabe.
Was aber eine selbstgesteckte Vorgabe ist im Deal mit den Sugar Daddy Investoren bei uns, ne?
Beziehungsweise mit der Anleihe, ne? Ja,
genau.
Also ja, sei es wie es ist, ne? Ich will auch nur darauf hinaus, dass man das jetzt aushalten muss und dass man da auch gegen gegen seine eigene Ungeduld jetzt mutmaßlich angehen muss. Und da wird eine Idee dahinter stecken, mit der man nicht konform gehen muss. Aber dass das nun irgendwie planlos oder kopfloses Rumgeeiere ist, das wage ich dann doch stark zu bezweifeln.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube nicht mal, dass da eine Idee dahinter steckt, sondern das ist halt einfach, das sind halt einfach die Regeln des Marktes jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ne? Und ich glaube, an alle, die sich da Sorgen machen, ich glaube, dass es de facto so ist, dass da über verschiedene Kanäle, und das macht ja auch nicht Fritz, es macht ja vor allem Jahns und Niemeyer machen das ja auch, ne? Dass da bei mehreren Spielern das Interesse hinterlegt ist und das Angebot hinterlegt ist.
Ja.
So, genau wie ne, mit Sicherheit Teams wie Mainz, Köln und Freiburg und Union und so und Gladbach die und Augsburg, die auf unserem Level arbeiten, sportlich, die auch ihre Kandidaten haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Herr Zehnter ja jetzt gerade Wanderurlaub in der Steiermark macht und im Rucksack hat er 4 Angebote von 4 Bundesligisten ne, und überlegt sich das so. Und dann wird nochmal geguckt, dann ist er, ne, dann ruft er abends aus der Almhütte seinen Manager an und der Manager sagt so, guck mal hier, Union hat nochmal 200.000 draufgelegt.
Ja.
Willst du nicht doch nach Berlin? Und er sagt, nee, ich gehe nach Bremen.
Ja, der Name Zehnter ist ja gerade auch im Zuge der festgefahrenen Verhandlungen zwischen Werder und Galatasaray mit Blick auf Köln wieder genannt worden, jetzt vor kurzem. Aber Richtig. Auch da, ne, das ist jetzt auch gerade noch so ein bisschen Stichwort, wer zuerst zuckt, verliert.
Ja.
Und deswegen muss man das wahrscheinlich einmal, es ist halt eben, ich kann mich noch an die, war das die letzte Transferphase, wo Fritz auf jeden Fall immer betonte, ja, es kann sein, dass der Markt erst hinten raus nochmal in Bewegung kommt.
Ja.
Dann haben wir gewartet und gewartet, bis er sich bewegt und er bewegte sich nicht.
Ja.
Und dann haben wir halt irgendwie nochmal irgendwie, keine Ahnung, dann in die Röhre geguckt.
Dann haben wir Boré ausgeliehen.
Ja, genau.
Glaube ich. Ja, genau. Das war unter dem Hashtag
mal gucken, Lücke dann ging. Ja, genau.
Mal gucken, was noch vom Laster fällt. Ne? Aber guck mal, man muss ja auch anders denken. Ne? Man darf ja nicht denken wie ein Computerfußballmanager, sondern auch ein Spieler und seine ganzen Berater, die ja alle mitverdienen, ne? Auch die, für die wird es ja besser, je länger es dauert. Weil wenn da ein nehmen wir mal Erik Martel, ja, war Kapitän U21 und lange Zeit.
Ist er immer noch, so, oder?
U23.
Ja, ich meine, der ist Captain bei der U23 auch. Aber
Von Köln meine ich, Erik Martel. Genau. Ja, egal. Das ist ein super interessanter Spieler. Der hat noch ein Jahr Vertrag, der will sich verändern, hat bei Köln noch nicht verlängert, lehnt alle Angebote ab. So, das ist ein junger, zentraler Mittelfeldspieler mit Jugendnationalerfahrung, schon Bundesligaspielen und schon eine Zweitligasaison als Stammspieler hinter sich. Super gutes Investment, der dich sportlich auch weiterbringt. So, der hat doch mehrere Angebote auf dem Tisch, beziehungsweise sein Berater. Der ist doch attraktiv für so viele Teams, ja. Augsburg sucht auch da im Zentrum. Wir suchen im Zentrum, ne. Es gibt genügend Mannschaften, die den gut finden. Aber er profitiert doch auch davon. Je länger er wartet mit der Unterschrift, desto mehr Geld kann er doch rausholen.
Ja, klar.
Das Gehalt. Übrigens,
wie komme ich auf U23? Natürlich U21. Entschuldige.
U21.
Bitte. Ja. Ist Captain der U21, so, entschuldige.
Ja. Spielt jetzt auch gerade das Turnier, glaube ich, ne?
Ja, genau.
So, siehst du. Der wird jetzt nicht zwischen zweitem und dritten Vorrundenspiel irgendwo einen Vertrag unterschreiben. Ja, aber Werder Bremen holt ja jetzt nicht irgendwie die C-Lösung fürs zentrale Mittelfeld, weil das zu lange dauert mit Erik Martel.
Ja.
Weil Erik Martel kann nichts dafür, der spielt für Deutschland ein Turnier.
Ja.
So. Und deswegen, ne, und der Berater von Erik Martel, der ihm sagt, wo du hingehen sollst und der das alles aushandelt, der verdient auch mehr, wenn der Vertrag höher ist. Und der Vertrag, das Gehalt wird natürlich, ne, je mehr umworben wird.
Ja. So. Und so statisch ist es natürlich auch nicht, ne? Denn natürlich ist es so, dass Werder sicherlich auf jeder Position einen Wunschkandidaten hat und dann noch so 2-3 andere Leute, die wissen, dass Werder Interesse hat, aber dass Werder halt eben auch warten muss. Und die Verantwortlichen bei Werder müssen natürlich auch immer abwägen, ja? Hält unsere Wunschlösung uns zu lange hin, ja? Dass uns dann die anderen 2-3 Optionen stiften gehen? Wann müssen wir bei unserer Wunschlösung abspringen, weil es uns zu lange dauert und uns sonst alle anderen flöten gehen? Und dass das halt eben in dieser schwierigen Konstellation Relegation auch mal nach hinten losgehen kann, das ist sicherlich, da bin ich mir zu 100% sicher, bei Werder und auch bei allen anderen Vereinen, die sich in dieser Situation befinden, schon deutlich häufiger vorgekommen, als es öffentlich bekannt geworden ist.
Ja klar, so ein Poker kannst du halt auch immer verlieren. Ja. Ne? Das ist halt so und das ist nicht ja nicht mal verlieren dann so. Du kriegst den Spieler dann nicht und wenn du den Spieler nicht kriegst, weil dann ein anderer Verein einfach mehr Geld bietet oder die Stadt Berlin attraktiver ist zum Beispiel, ja, dann ist es ja nicht zwingend deine Schuld. Du bist ein schlechter Manager erst, wenn du dann keine B-Lösung hast.
Ja, genau. Das meine ich, ne? Und ich glaube, dass zum Beispiel diese Posse um Boré, ne? Das war ja eine Sache, wo dann auch danach mehr oder weniger bekannt geworden ist, dass Boré für Werder halt wirklich ein Schnellschuss war. Ja, weil sie halt eben mehrere andere Lösungen auf dem Schirm hatten und die halt alle abgesprungen sind. Stichwort Silas, ne? Hattest du mir das nicht erzählt? Ja, genau. So. Und genau so kann es laufen. Ja, dann bist du Gott froh, wenn du noch einen Spieler, der einigermaßen einen Namen hat wie Boré, irgendwie geliehen bekommst am Deadline Day. Ja. Obwohl du eigentlich gut vorbereitet warst und dir aber halt innerhalb kürzester Zeit irgendwie deine drei Top-Kandidaten auf einmal alle zeitgleich stiften gegangen sind.
Ja, so. Richtig. Und du nicht früher agieren konntest, weil du erst Füllkrug loswerden
genau
musstest.
Genau, richtig, exakt, genau.
Ne? Und dann Boré ja sogar noch funktioniert hat. 10 Spiele, 4 Tore, glaube ich. Also das war schon völlig okay. Ne? Ja.
Außer sein geiles Foto mit dem Trikot seines neuen Vereins in irgendeinem verschneiten Garten in Bremen-Oberneuland. Ja, aber lassen wir das. Lange Rede, ne? Es ist, glaube ich, alles noch nicht so schlimm, dass Werder jetzt derzeit niemanden holt. Ich werde erst nervös, wenn wir dann mal wieder Werder traditionsmäßig zum Auftakt des Trainingslagers noch keine einzige Neuverpflichtung haben.
Ja, das ist, obwohl vorher gesagt wurde, aber vorher will ich den Kader, aber
weitgehend zusammen haben sie dann. Ja, genau.
Aber man darf halt nicht vergessen, ey, erster Bundesliga-Auftakt ist in 2 Monaten.
Ja.
Ne, da ist und wirklich
Trainingsauftakt
noch
ist, glaube ich, in 3 Wochen, glaube ich.
Ja.
Also, das ist echt noch ein bisschen hin.
So. Und Werder ist halt einfach nicht der Verein von der Größe und der Wichtigkeit, dass er den ersten Stein umwirft. Ja. Ne? Ja. Das ist so. Und ja,
die werden nach dieser Folge wieder in unsere Richtung fliegen, die Social Media Steine. Weil wir auf die Mobbremse treten.
Naja, gut, okay. Es gibt natürlich auch, natürlich wäre es geiler, da schon mehr Gewissheit zu haben, ne, und mehr Planbarkeit. Auf der anderen Seite ist auch Horst Steffen noch im Urlaub, also das bringt dir jetzt auch nichts, ne, und wer weiß, ob da nicht dann über einen anderen Weg plötzlich eine Tür aufgeht und Horst Steffen ruft bei Clemens Fritz an und sagt, du, ich habe gerade einen Anruf von dem Aslani gekriegt.
Ja, der will unbedingt.
Ja, ja,
genau.
So.
Du, ja, also wir wissen es nicht. Fakt ist, das, was sie jetzt gerade beeinflussen können, Stichwort Ole Werner, Stichwort Mio Backhaus, Stichwort Niklas Stark, lässt sich jetzt erstmal gut an.
So. Ja.
Ja. Und deswegen kein Grund, jetzt in überbordendem Misstrauen schon die Mistgabeln anzuspitzen und die Fackeln in Benzin zu tränken.
Nee, für Panikattacken ist echt noch zu früh. Ja. Ich glaube auch, das Wichtigste, was du jetzt machen und erledigen musst, ist Verträge verlängern mit den Spielern, an die du glaubst. Ja. Und die Spieler, /Trainer, die du nicht mehr brauchst, die teuer zu verscherbeln. Squeeze the rich. Und das ist erstmal Klassenziel, würde ich sagen, bis zum 1.7. Und dann geht ja erst das richtige Transferfenster auf.
Ja.
So. Und ja, wenn du das bis dahin, ne, gönnerhaft sagst, du, na gut, RB Leipzig, dann nehmen wir die 7 Millionen. So. Und lass es nur 5 sein, aber das ist ja auch schon eine Einnahme, die dir ganz neue Optionen bringt. Ne? So, ne? Damit, wer weiß, ob Romano dann nicht verkauft werden muss.
Ja, ich ehrlicherweise bei Schmiedi würde ich ehrlicherweise auch bei Stay würde ich es mir wirklich wünschen.
Ey, bei Stay bin ich sowieso sicher, ja, dass der bleibt und dass der nie den Wunsch hatte, wegzugehen. Und Schmiedi wäre wirklich, wenn der in der Entwicklung so weitermacht, ne, jedes Jahr immer noch besser wird, ey, dann werden wir so viel Freude haben.
Ja,
Digi, wir sind bei 1 Stunde. Ich muss eine kurze Pause machen.
Ja, alles klar. Dann machen wir jetzt eine kleine Jeopardy-Pause. Ist ja mittlerweile schon Tradition bei uns. Und dann hören wir uns gleich nochmal wieder.
Tschüss.
Bis dann. Ciao. Und da sind wir wieder. Und während das für euch nur ein paar Sekunden Jeopardy-Melodie waren, waren es für Thomas und mich schmerzhafte 24 Stunden fast. Oder sogar fast ein bisschen mehr. Denn die Lohnarbeit hat uns dazu gezwungen, das Ganze dann doch etwas länger zu verschieben, als uns eigentlich lieb ist. Und es hat zur Folge, ja, manchmal ist dann gerade auch in der Transferwelt der Fußball-Bundesliga 24 Stunden später schon nichts mehr so, wie es vielleicht gestern noch war. Aber ja. Erstmal hallo, lieber Thomas.
Hallo Jan, hallo alle. Manchmal ist aber auch gar nichts passiert auf dem Transfermarkt.
Ja, gut.
Und in dem Fall ist das so. Aber trotzdem, willkommen zurück im Worum-Podcast Situation Room.
Ja, ja. Genau.
Ja. Ich habe geguckt, weil wir ja auch gestern drüber sprachen, ne, und es ja auch im Worum diese Diskussion gibt, ist das jetzt ein Problem, dass jetzt noch keine Neuzugänge feststehen, oder geht es uns im Prinzip wie allen anderen auch? Ist es schon Zeit für Panikattacken? Nein. Ja, null Transfers innerhalb von 24 Stunden. Im Prinzip werden nur dieselben Gerüchte, an denen bestimmt auch was dran ist, auch bei den anderen, immer mal wieder hin und her von rechts nach links geschrieben, wie wir hier in der Nachrichtenredaktion sagen. Aber wirklich viel ist nicht passiert.
Ja, das gilt ja aber ehrlicherweise nur für den Spielermarkt.
Ne? Das ist richtig, denn Vollzug haben wir auch bei der letzten Trainerstelle in den ersten beiden Ligen noch nicht. Ich fasse mal kurz zusammen, wir haben 36 Vereine, erste und zweite Bundesliga, 35 haben einen Trainer für die neue Saison. Ein Verein, obwohl Verein ist vielleicht schon ein schiefes Wort, dazu kommen wir gleich ja auch nochmal, 50 plus 1. Stimmt. Ein Konstrukt hat noch keinen und bewegt sich jetzt offenbar auf Clemens Fritz zu. Wie ist da der neueste Stand?
Ja, und während ich gestern noch irgendwie zwischenzeitlich, wir haben ja erstmal gestern in der Folge ehrlicherweise uns irgendwie mehr oder weniger, im Nachhinein muss man sagen, in die Tasche geflunkert, dass Werder da jetzt die Fantastilliarden einsackt für Ole Werner. So optimistisch sah es dann zwischenzeitlich nicht aus. Ich habe dir gestern sogar zwischendurch nochmal geschrieben, unser Werner-Take pulverisiert sich. Mhm. Aber mittlerweile hat sich's dann doch wieder wohl ein bisschen bewegt. Gestern sah es dann ehrlicherweise zwischenzeitlich wirklich so aus, dass Werder, mit ein bisschen gutem Willen vielleicht gerade noch mal 3 Millionen oder so hätte abgreifen können.
Ja, aber da ist schon wieder die Bild-Zeitung und Sky und diese ganzen Verbündeten von diesem Brausekonzern sind bei dir doch in den Kopf gekrochen.
Wo ja, kommt und denn auch diese in die Köpfe Zahl der her? Insider aber im Worum. Aber,
ach so, ja, okay.
Wie gesagt, die Bild und der Kicker hatten dann ja sogar zwischenzeitlich noch mal wieder auch einen anderen Trainernamen reingeworfen, um subtil den Druck auf Werder Bremen zu erhöhen. Ja.
Auch darüber hatten wir gestern, glaube ich, ausgiebig gesprochen. Ne?
Über ja, genau.
Diese Meinungspushy-Kartelle, die da unterwegs sind. Ja, es hat sich rausgestellt, der Trainer, der da vermutlich billiger Versuch, Fritz unter Druck zu setzen, der da, ne, wo da die mediale Karte gespielt, wir haben auch noch einen anderen, aber ja, wir sagen genau. Nicht wer. Ja. Jetzt hat sich rausgestellt, der Kandidat soll angeblich Matthias Jeißle sein.
Ja, genau.
Der aber auch ein Trainer aus diesem RB-Stall ist, ja, und ich glaube, aktuell arbeitet in Al-Ahli irgendwo,
ja, genau,
in Saudi-Arabien.
Ja.
Also im Prinzip ein Kronzeuge oder ein Alibi-Geber, ja, ein Helfershelfer, der Brausekonzern da jederzeit aus der Tasche ziehen konnte, um zu sagen, hier, falls sie dich fragen, es stimmt, dass wir verhandeln, es stimmt, ne, falls jemand anruft, um das zu spielen, ey, es ist auch echt ein bisschen billig, zumal, wie du ja eben auch schon meintest, selbst dieser Jeißle in Saudi-Arabien hätte rausgekauft werden müssen.
Und verdient da irgendwie, ey, ich habe irgendwo gelesen, 11 Millionen im Jahr,
ja,
oder so.
Was 10-mal so viel ist wie Ole Werner bisher in Bremen. Ja. Also insofern fallt nicht auf jede Luftnummer rein, es sind halt einfach billigste Manipulationsversuche,
genau,
der befreundeten Konzerne, Springer, Sky und RB.
Und mittlerweile hat
übrigens
sich aber
auch
wenigstens,
geil, ja. Ja, nee, nur mal ganz kurz zum Thema billige Manipulationsversuche. Hast du den Aufmacher in der Bild heute gesehen?
Nee, noch nicht.
Alkoholfreies Bier ist ein Diabetesrisiko.
Ja.
Mach das bloß ja. nicht. Ne? Das hat eine Untersuchung der Paulaner Universität ergeben. Ja, also auch wirklich, wo du denkst, ach komm Leute, ja, ja. die 80er Jahre möchten ihre Schlagzeile zurück.
Ja, genau.
Also genau. wirklich, ne?
Geteilte, ich hab's doch immer gesagt.
Geteilte Schlagzeile mit Dortmund holt ersten Punkt bei der WM. Nee, Dortmund holt ersten WM-Punkt.
Ja.
Wo du also auch merkst, okay, hat nicht nur Paulaner überwiesen und Anzeigen geschaltet, die FIFA scheint auch ganz gute Kontakte zu haben. Und diese Kasper 0:0 Veranstaltung hier noch als WM zu verkaufen. Aber gut, so viel dazu. Kommen wir da, zu den Fakten.
Da geht und Axel Draxler nochmal kurz in seine Garage und poliert die goldene Emma vorne auf der Motorhaube. Ja.
So ist es. Und winkt dann rüber zu Uli Hoeneß am Tegernsee.
Hallo.
Ja. Aber es gibt ja auch faktisch was Neues. Denn ja, auch die genau. dpa zumindest hat eben eine Zusammenfassung geschickt, in der es hieß, Leipzig und Werder verhandeln wieder.
Und haben sich sogar angenähert. Das berichten auch Kicker und Deichstube unter anderem.
Ja, kann mich nicht erinnern, dass die Verhandlungen mal unterbrochen waren, aber sie laufen weiter.
Ja.
Und das bedeutet ja, dass auch Leipzig da schon noch den einen oder anderen Euro draufgelegt haben muss, damit wir wieder ins Gespräch kommen. Wie ist der Stand?
Und wie so oft liegt dann die Wahrheit dann oftmals einfach in der Mitte dessen, was man an beiden Enden des Spektrums irgendwie über die Medien zugespielt bekommen hat.
Genau wie die Ablösesumme, die liegt dann vermutlich auch irgendwo in der Mitte.
Genau das.
Aber let's play the game.
Ja, und genau das. Und jetzt unterm Strich wird es dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es sich dann ehrlicherweise auch im marktgerechten Bereich irgendwo abspielt. Also sprich, eine okaye festgeschriebene Sockelsumme, ja, die Werder bekommt und dann halt eben aufgestockt bei optimalem Verlauf von Werners Zeit in Leipzig, die dann auch noch Boni bringt, sodass Werder dann wahrscheinlich im Optimalfall irgendwo um die 4 Millionen vielleicht rauskommt. Ja,
ja.
Das ist dann ehrlicherweise was, womit wir angesichts der Situation, in der sich Werder ja mit Werner auch befindet, also Stichwort bereits freigestellt und schon den Nachfolger auf dem Sessel sitzen, sicherlich gut leben kann, denn zu dieser Ablösesumme kommt dann ja auch noch das eingesparte Gehalt von 3 Leuten, also vom Cheftrainer und 2 Co-Trainern dazu. Und dann ist es, glaube ich, in der Summe ein Paket, mit dem Werder sehr gut arbeiten und auch leben kann, oder?
Genau, die 4 Millionen, die du jetzt genannt hast, war jetzt irgendwie ein Beispiel, wo man sich in der Mitte treffen könnte. Ne? Das ist jetzt keine Vollzugssumme. Ne?
Nee,
und wie gesagt, aber ich denke auch, was man schon sagen kann, sie werden alleine wegen der Gesichtswahrung wird man sich am Ende vermutlich auf irgendeinen Kompromiss einigen, den die einen als 6 Millionen verkaufen können, nämlich wir, und die anderen als 4 Millionen verkaufen können, nämlich Leipzig. Und dazwischen liegt dann vermutlich so eine Range. Europa League erreicht, so und so viel, und wo es dann so Prämien gibt, wie es da auch bei Spielertransfers dann manchmal üblich ist, dass da noch Boni dazukommen oder so, ne? Oder Erfolgsbeteiligung oder wie auch immer.
Also Klassenerhalt 500.000 bei Leipzig.
Das wird schwierig.
Ja, aber also sei es wie es ist, ne? Jetzt kommt, ich hoffe, dass dann jetzt irgendwann auch endlich mal ein Strich gezogen werden kann unter dieses leidvolle Thema.
Das ist doch gar nicht leidvoll. Ich finde es überhaupt nicht leidvoll.
Na doch, es nervt. Also es nervt einfach alleine schon diese ganze Charade, diese mediale Charade irgendwie mitzubekommen und mitspielen zu müssen mit genau den Punkten, die wir genannt haben, mit diesem Rumgeeiere von Kicker und Sky und so.
Ja, okay.
Und ehrlicherweise habe ich irgendwie so auch subjektiv das Gefühl, dass an diesem Transfer irgendwie auch, weiß ich nicht, so der Startschuss für alle weiteren Aktivitäten, die Werder noch tätigen muss mit Blick auf den Saisonstart, einfach auch bedeuten würde. Zumindest bilde ich es mir ein und wünsche es mir so ein bisschen.
Könnte sein. Ey, Gott sei Dank haben wir schon einen neuen Trainer. Ey, stell dir mal vor, wir hätten wirklich den noch nicht und müssten jetzt erst suchen gehen oder dürften jetzt erst verhandeln oder so. Ne?
Ja.
Nee. Eine andere Sache, ich wollte noch was anderes, eine schöne Meldung aus dem Fußball auch mal, für viele überraschend. Adidas hat den ersten Fußballschuh für Frauen vorgestellt. gemacht, ja. Das ist eine Meldung, die einen erstmal Ratlosigkeit hinterlässt. Es hat sich offenbar herausgestellt, amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass Frauen offenbar auch Fußball spielen. Ja, das scheint neu zu sein. Aber jetzt in diesem Jahr, überleg mal, der erste Fußballschuh für Frauen, die ja nun ja durchaus andere Füße haben als mein Sohn, ne? Stichwort Plattfuß, Schuhgröße 48, da passen ja nun kaum Bundesligaspielerinnen rein, sag ich mal. Dass man da jetzt erst drauf kommt, ist, finde ich, ja, auf vielen Ebenen eine verstörende, aber auch schöne
einfältig und naiv nennen, aber gibt es entscheidende anatomische Unterschiede, die das rechtfertigen?
Ja, Größe und Breite von Füßen zum Beispiel. Das macht
aber
ja schon
einen Unterschied. Aber die sind doch bei Männern genauso. Die sind doch also Wolfram Wuttke hatte Schuhgröße 36 und Jan Koller hatte Schuhgröße 52 gefühlt.
Ja, okay, aber Wolfram Wuttke hatte auch Klopapier vorne in den, ne? Damit die groß genug waren. Jule Brandt hat ihn vorgestellt und sagt, es gibt eine verbesserte Passform im Fersen-, Mittelfuß- und Vorfußbereich. Besserer Halt, mehr Komfort und kommt dem höheren Fußgewölbe von Damenfüßen mehr entgegen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich mit meinem schlanken Fuß passe ich in alle High Heels dieser Welt.
Ich glaube, so super Grätschen wie Mario Barth kommen gerade aus ihrem Glücksgefühl nicht raus, weil sie alleine über den Take 20 Minuten ihres misogynen Programms füllen können.
Ja, jetzt hast du mir wieder den ganzen Spaß an der Meldung schon wieder kaputt gemacht.
Ja, es tut mir total leid. So verdorben bin ich schon.
Ja, ich gratuliere trotzdem zu der Erkenntnis, dass auch Frauen eigene Fußballschuhe verdient haben.
Ja, ja, und offensichtlich auch brauchen. Also ich lerne immer wieder neu dazu. Freut mich. Wo waren wir ansonsten noch hin abgebogen? Ach so, wir waren gerade bei Ole Werner und wir müssen auf jeden Fall noch über das Thema 50+1 reden.
Ja, ne? Das wollten wir noch machen, denn ich glaube, das Ole Werner Ding können wir jetzt auch beenden eigentlich, ne? Die sitzen da jetzt heute wieder zusammen oder telefonieren oder Videokonferenz oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird da gefeilscht und das Ding ist in den letzten Zügen. Matthias Jeißle Meldung ist eine reine Luftnummer, ja, den kann sich RB Leipzig gar nicht leisten, so ironisch das klingt, aber der ist in Saudi-Arabien und fährt da das Geld mit Schubkarre nach Hause. Also Leipzig hat nur noch die eine Karte im Prinzip. Werder hat ein Interesse, dass es jetzt über die Bühne geht. Ich gebe mal den Hot-Take ab, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Ne? Ja. Und irgendwo, ich glaube, auch da ist dann hängt es dann nicht mehr davon ab, irgendwie Jubel oder Schimpftiraden loszulassen, ob es jetzt 4, 5 oder 6 oder 3,5 oder 7,5 sind. Irgendwo wird das eine Range sein, wo Werder am Ende sagen kann, das ist nochmal ein warmer Regen, einplanbar war. Und ja, wie gesagt, hatten wir ja im ersten Teil gestern auch schon erwähnt, das ist natürlich mehr Spielraum, um dann auch Verträge zu verlängern von Leistungsträgern oder auch bestimmte Spieler wie Romano zu halten.
Ja, oh, das wäre so schön. Denn nachdem wir gestern aufgenommen haben, habe ich darüber nochmal nachgedacht, das wäre so geil, wenn man in irgendeiner Form, in einem Konstrukt Stay und Schmied halten könnte. Das fände ich so geil.
Ja, wie gesagt, ich bin da ganz guter Dinge, dass das funktioniert. Eben, wie du ja auch meintest, es geht ja auch noch um Gehaltseinsparungen jedes Jahr. Ne? Ja. Und wenn man das irgendwie, wenn man da ein geschickter BWLer ist, dann sind das ja 2,5 Millionen, glaube ich, für 3 Trainer, für das komplette Trainerteam pro Jahr. Ja. Ne? So, und das kann man sich bestimmt auch, wenn man da irgendwie einen Überschuss vorlegen will oder muss oder möchte, kann man sich das mit Sicherheit auch buchungstechnisch so hinklöppeln, ne, dass man diese 2,5 Millionen da auch noch in diesen Topf verschoben kriegt, sodass man da ein bisschen mehr Spiel hat, was Verkäufe angeht.
Ja, selbiges gilt natürlich auch für diese ominösen 7,5 Millionen, die natürlich auch nur ein theoretischer Wert und Manövriermasse für Buchhaltung sind.
Richtig.
Ja, aber in das Thema tauchen wir jetzt erstmal nicht ein. Das ist nämlich, habe ich gestern noch gelernt, auch gar nicht so leicht und relativ kompliziert. Aber wir wollten zu 50+1 abbiegen, denn das ist ja etwas, was derzeit relativ viele Vereine im Profifußball in Deutschland beschäftigt.
Auch nicht so leicht und auch etwas kompliziert. Ne? Es gab das Bundeskartellamt.
Genau.
Können wir gleich mal erklären. Vorab vielleicht, ich glaube, das, was dieses Bundeskartellamt da vorgestern, glaube ich, verkündet hat, nach jahrelanger Prüfung der Branche Fußball sozusagen, das ist viel, viel größer und viel, viel wichtiger für den deutschen Fußball, als wir das zuerst eingeschätzt haben. Das sieht man unter anderem an den panischen Reaktionen in Leverkusen, in Wolfsburg, in Leipzig und in Hannover.
Ja.
Fangen wir mal vorne an. Ne? Was ist ein Bundeskartellamt? Was ist ein Bundeskartellamt?
Ja,
das ist kein Gericht oder so. Das kann nichts anordnen. Das ist eine Behörde. Es lebe die deutsche Bürokratie, sag ich mal. Ja? Die prüft zwei Dinge. Einmal, gibt es illegale Preisabsprachen zwischen irgendwelchen Herstellern in irgendeiner Branche? Ja, also Spoiler, ja, wir wissen es aus unserer täglichen Arbeit, es gibt Kartelle in jeder Branche. Autobauer sprechen Preise ab, Schraubenhersteller, Nutzfahrzeughersteller, Reifenhersteller, Brauereien, Agrargroßhandel, überall.
Don't hate the player, hate the game.
Richtig, ne? Überall wird der freie Markt von Unternehmen in bestimmten Branchen umgangen, um mehr Profit zu machen, indem es illegale Preisabsprachen gibt. Das
Bundeskartellamt, ihre Machtposition zu zementieren.
Genau. Richtig, ne? Mhm. Beispiel zum Beispiel auch, egal, führt jetzt zu weit. Das zweite, was das Bundeskartellamt untersucht, ist, haben alle die gleichen Wettbewerbsbedingungen?
Ja.
Ja, also, oder verschaffen sich einige Wettbewerber Vorteile, indem sie Regeln umgehen? Ja, oder sich nicht an Gesetze halten. So. Und darum geht es bei der 50+1-Regel. Ja, ist so. Die 50+1-Regel, unterbrich mich, wenn du was sagen willst, ne?
Mhm.
Die 50+1-Regel sagt ja, die Spielregel in der Fußball-Bundesliga ist die, der Verein muss 50+1 Anteile haben, die Vereinsmitglieder, ja.
Wenn ich da kurz reingrätschen darf.
Ja, mach.
Ja, und das ist vielleicht noch wichtig zu erklären, dass es mittlerweile im deutschen Profifußball so ist, dass fast alle Profifußballabteilungen von Vereinen ausgegliederte GmbHs sind.
Richtig,
ja, und das, was
bei
Thomas
Bremen auch, ne?
Genau.
Ja.
Das, was Thomas gerade sagt, ist genau richtig, ja. Entscheidend ist bloß, dass eben die Vereine, also die ursprünglichen eingetragenen Vereine, immer die Mehrheiten an diesen ausgegliederten GmbHs oder AGs oder so halten müssen. So.
Ja.
Das wollte ich nur ergänzen.
Genau, ne? Und das bedeutet, Hintergrund ist, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle, damit eben nicht ein Konzern Geld in einen Verein reinbuttert, ja, und damit praktisch die Macht übernimmt in diesem Verein, und andere Vereine haben diese Möglichkeit nicht.
Genau.
Ne? So, das passiert zum Beispiel in der Premier League. Ja, wo diese 50+1-Regel nicht gilt, und dann kommt ein Abramowitsch, ein Scheich, ein US-Milliardär, ein indonesischer Banker, was weiß ich, kauft sich den Verein und kann da so viel reinpumpen, wie man will. Und sieht man ja, wozu das führt. Gute Spieler, aber wenig Identität.
Ja. Doch.
In der Bundesliga gab es aus historischen Gegebenheiten zwei Ausnahmefälle, Sondergenehmigungen, die sich nicht an 50+1 halten mussten und müssen. Bis jetzt, ja. Bayer Leverkusen, wo der Clubeigentümer ein Chemiekonzern ist, und VfL Wolfsburg, Clubeigentümer der Autobauer.
Ja.
Ne? Was dazu führt, zum Beispiel, sag ich mal am Beispiel Wolfsburg, die haben den vierthöchsten Personaletat in der kompletten Bundesliga. Ja, und das bei, ich sag mal, einer relativ überschaubaren Strahlkraft und Zuschauerzahlen und Merchandisingzahlen.
Ich meine, ja, da halten manche ICE-Züge nicht mal an aus Protest.
Nicht mal das, ja. Und in der vergangenen Saison musste VW 15 Millionen einfach mal reinbuttern, nachbuttern, damit Wolfsburg die Lizenz bekommt. Ja, Werder Bremen, St. Pauli, jeder andere, nicht mal Hoffenheim mehr, hätte diese Möglichkeit gehabt und Zwangsabstieg. Weil wir die, ne, 15 Millionen hast deine Auflagen nicht erfüllt, hast damit deine Wettbewerbsbedingungen, Kartellamt, Hashtag, nicht erfüllt. So.
Genau, und diese Ausnahmen werden begründet damit, dass sich eben sowohl der Autobauer als auch der Chemiekonzern über einen relativ langen Zeitraum wirklich ununterbrochen immer deutlich auch finanziell engagiert haben in diesem Verein.
Und das kam halt noch aus einer Zeit, ist das historisch gewachsen, in der es nicht diesen Investoren-Konzern-Zirkus gab. Ja, also wo überhaupt noch gar keine Unternehmen in den 80er Jahren oder 70er Jahren darüber nachgedacht haben oder irgendwelche Scheichs oder was weiß ich.
Stichwort so. Betriebssportgruppe.
Ja, genau. Ja. So war das halt mal. Ja. Ne? Ursprünglich bei Bayer Leverkusen und Bayer Uerdingen. Und es gab auch noch Bayer Dormagen im Handball. Ja. Und Bayer Leverkusen hatte auch eine Basketballabteilung, die sehr erfolgreich war in den 80ern. Anyway, RB Leipzig kommt, der Brausekonzern, und sagt, ey, das wollen wir auch.
Ja.
Ne? So, und hat also, es ist immer noch kein Verein, sondern die machen mit einem Trick, ja, faken sie diese 50 plus 1 im Prinzip, indem dieser Verein nur 20 Mitglieder hat, die
ich glaube 23.
Alle, oder 23, ja, aber die alle aus dem Dunstkreis von dem RB Leipzig-Besitzer, von dem, wie heißt der, Mateschitz, von dem Brause-Typen.
Von der mittlerweile tot ist, aber aus diesem Umfeld, genau, ja.
So, also 20 bezahlte, ja. Jubelperser, hätte man früher gesagt. Also Leute, die da die Geld dafür kriegen, dass sie die Hand heben, damit sie sagen, damit sie so tun, als seien sie Vereinsmitglieder. 23 Leute, ist ein Witz.
Ja.
Und haben sich aber trotzdem noch drüber beschwert, 50 plus 1, sportliche Entwicklung, Freiheit, Investitionen, das sind wir. So. Und es gab noch Hannover 96, kennen wir Martin Kind, wo sich, glaube ich, juristisch der normale Verein Hannover 96 juristisch bettelt mit dieser Kapitalabteilung und die gegeneinander so. Also, die Entscheidung des Bundeskartellamtes ist jetzt, ey Leute, wir wollen 50 plus 1, dann zieht es aber auch durch.
Ja, genau.
Bedeutet, ich sage erstmal das Einfache, Richtung Hannover und Leipzig, die Botschaft, denkt nicht mal drüber nach, Freunde. Denkt nicht mal drüber nach, vergesst eure Idee, dass ihr hier, ne, die Marke kaufen könnt, übernehmen könnt. Da haben wir was dagegen. Und die zweite Botschaft an die komplette erste und zweite Liga, überlegt euch, wie ihr das Problem löst. Wolfsburg und Leverkusen müssen diese Ausnahmeregel weggenommen kriegen.
Ja, und ganz kurz dazu auch noch, ich habe nämlich dank deines Hinweises mir auch nochmal ein kurzes Statement von dem Bundeskartellamtschef angehört, der ja selbst auch noch, oder wo die Behörde auch noch in Richtung Leipzig sagt, Leute, und euer komisches 23-Mann-Konstrukt da, damit sind wir auch nicht wirklich glücklich. Also das Ziel sollte wirklich sein, dass das Stimmrecht, ja, also die, dass die Stimmenmehrheit auch wahrhaftig in der Hand des Vereins und damit der Mitglieder liegt. Und dadurch ist dieses Konstrukt und auch dieses offensichtliche Hingetrickse ehrlicherweise etwas, was mit den Regeln spätestens dann auch auf europäischer Ebene, Stichwort Wettbewerbsregeln, mutmaßlich nicht zu halten sein wird.
Genau, ne? Die Ansage war, mach das in Österreich, mach das in den USA, mach das in China, da wo es geht, aber hier haben wir Regeln und hier schützen wir den Fußball. Ja, so. Und im Prinzip verteidigt dieses Bundeskartellamt, ich meine, es ist wirklich Hashtag deutsche Bürokratie, ne? Aber sie lebe hoch in diesem Fall, ne? Beschützt im Prinzip uns Fußballverbraucher, uns Fans davor, dass uns die Hoheit und das Mitreden in unseren eigenen Vereinen weggenommen wird, indem irgendein Geldgeber kommt und sagt, ab jetzt gebe ich hier den Ton an.
Das ist die ursprüngliche Kernaufgabe der Bürokratie.
Richtig, ne?
Und Gleichheit.
Und auch der viel gepriesenen freien Marktwirtschaft. Ja, ja, Markt bedeutet aber, Markt funktioniert nur, wenn alle auf dem Markt die gleichen Startvoraussetzungen haben. Ja. Und wie du das eben meintest, da wird mir nochmal klar, wie absurd das eigentlich ist, wenn der Kartellamtschef, ein cooler Typ, Alexander Mund heißt er oder Andreas Mund heißt er, glaube ich, dass er meinte, ey, nun hört mal auf, so zu tun, als seid ihr ein Verein, sagt er ja, ne, dass sich Vereine öffnen müssen wir für Vereinsmitglieder. Ja. Da wird er ja schon klar, ey, sag mal, worüber reden wir hier eigentlich?
Ja, genau.
Ne? Aber wie weitreichend das ist, ist schon wirklich hochinteressant so. Und jetzt merkst du an den Reaktionen, du kannst gleich von den Reaktionen erzählen, die wir positiv aufgenommen haben, denn es gibt ja in der DFL das Präsidium, das sich jetzt um das Problem kümmern muss. Ich fasse nur mal kurz die Reaktionen aus Leverkusen und Wolfsburg zusammen. Ja, das sehen wir anders.
Wir behalten uns rechtliche Schritte vor.
Wir behalten uns rechtliche Schritte vor und wir klagen dagegen und Momente. Ja, mach mal, da müssen wir das nicht machen.
Ja. Genau. Und die Reaktion naturgemäß aus der DFL und da selbst von so Leuten wie Watzke, also Watzke hat gesagt, ja, das werden wir dann bei der nächsten DFL-Sitzung, die sind ja dafür zuständig, das letzten Endes für den Profifußball in Deutschland mehr oder weniger auch einheitlich festzuhalten und dann halt eben auch die entsprechenden Regularien festzuschreiben. Der hat sich da sehr diplomatisch geäußert. Oke Göttlich vom FC St. Pauli hat dagegen auch gegenüber Sportschau.de beispielsweise schon sehr klar gesagt, okay, also das setzen wir jetzt um. Punkt.
Alter, ich fand es so geil. Und Oke Göttlich ist einer von 7 Leuten, die in diesem DFL-Präsidium sitzen. Ja, also die 36 Profi-Clubs sind in der DFL organisiert. Und diese DFL wählt ein Präsidium, also sozusagen so eine Art Vorstand, die sich dann um die organisatorischen Belange kümmert, mit dem DFB verhandelt, Rechte und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Da sitzen Oke Göttlich, Präsident Pauli, Aki Watzke, sitzt da drin. Ja. Ich glaube, der von Freiburg, von Greuther Fürth.
Genau. Frankfurt. Bayern.
Nee, Bayern nicht.
Doch, Bayern sitzt auch drin. Michael Diederich von Bayern, ich sehe, den habe ich gerade aufgerufen.
Ah, okay.
Und Steffen Schneekloth von Holstein Kiel sitzt noch mit drin.
Ja.
Und dann noch 2 Beisitzer aus der DFL-Geschäftsführung. Insgesamt ist das Gremium 9-köpfig.
Okay.
Und es sind aber, davon sind 7 Vertreter von Profifußballvereinen.
Genau, 7, ne? Vereinsvertreter, so hatte ich das noch im Kopf. Ja. So, Wolfsburg nicht dabei? Leverkusen nicht vertreten, nicht reingewählt in das Präsidium und Leipzig auch nicht reingewählt. Das heißt, die haben in dieser Etage, die das jetzt zu lösen hat, dieses Problem. Und das Problem heißt, nehmt Leverkusen und Wolfsburg ihren unfairen Wettbewerbsvorteil weg.
Ja.
Nach 20 Jahren. Ja. Ja. Sie können keine Lobbyarbeit da machen in diesem Präsidium, diese 3 Vereine oder 4, nehmen wir Hannover noch dazu. Ja. Und das macht die Sache natürlich interessant. Ja? Und Oke Göttlich ist ja nun auch eher Abteilung Straßenkampf eher von ganz unten.
Ja, genau.
Eher Abteilung Genossenschaft und lass mich mit Champagner in Ruhe, ich trinke Dosenbier. Gut so, dass der das Sagen hat. Der hat ja auch ein paar Sprüche dann schon gedrückt Richtung Leipzig.
Ja, genau.
Ne? Und, das fand ich sehr, sehr gut.
Ja, und klare Kante. Und deswegen geht wahrscheinlich jetzt dann auch den betroffenen Vereinen, also vor allem Leverkusen und Wolfsburg, aber dann mittelfristig wahrscheinlich auch wirklich Hannover, aber auch vor allem auch RB Leipzig jetzt der Arsch auf Grundeis. Ja, und das bleibt abzuwarten, was das bringen wird, aber deswegen hat halt eben, und dann ich habe mich da spontan erinnert gefühlt an das Bundesamt für Verfassungsschutz, ja. Sie können keine konkreten Entscheidungen treffen, Kartellamt und Bundesamt für Verfassungsschutz, aber sie können Empfehlungen aussprechen und die Erfahrung hat gezeigt, diese Empfehlungen haben massiv Gewicht. Also im Entstehungsprozess von neuen Regularien, von Verboten etc. pp.
Ja, aber wie gesagt, dieses Kartellamt ist eine deutsche Behörde und da sitzen Beamtinnen und Beamte wirklich mit Aktenkoffer und Staub auf den Aktenordnern. Aber es geht halt wirklich um die Grundfesten des gemeinsamen Handelns. Ja. So. Es ist so, wenn es nicht mehr gewährleistet ist, dass es freien Wettbewerb gibt und dass der Markt für alle offen und dass jeder dieselben Chancen hat. Es hat ja nicht jeder dieselben Chancen, sowieso schon nicht. Ja, so. Aber das liegt ja in der Natur der Sache, dass ein Verein wie St. Pauli weniger Mittel zur Verfügung hat oder ein Verein wie Heidenheim als ein Club wie Gladbach oder Hertha oder Köln. Auch wenn die sportlich besser sind, aber natürlich gehört es auch zum freien Markt und zum Wettbewerb dazu, dass sich jeder Sponsoren suchen darf, ne? Und jeder gucken kann, wie er seine Marke oder wie er sich selbst vermarktet und dass er dann natürlich auch höhere Preise und höhere Einnahmen erzielen kann. Alles okay. Ja. Das ist Marktwirtschaft. Ja. So, ne? Aber dazu gehört halt auch, wenn du dich verkalkulierst, dann musst du auch den Arsch dafür hinhalten.
Du,
und das nicht sagen, ach Mensch, ja, der Amura, der hat Brutto für Netto gedacht oder Netto für Brutto. Uns fehlen 15 Millionen. Ich ruf mal eben nebenan beim VW-Werk an und lass mir das überweisen. So geht's nicht.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also als allererstes einmal kurz den Disclaimer. Oke Göttlich hat das übrigens der Frankfurter Rundschau und nicht Sportschau.de gesagt. Da habe ich nur das Statement gerade gelesen. Das muss ich noch als fairer Journalist muss ich das noch einmal gerade rücken. Und dann eben genau das, was du gerade gesagt hast, als bestes Beispiel ja Werder Bremen. Ja, wir haben in den 4-5 Jahren vor dem Abstieg quasi mit der fehlenden Qualifikation für den internationalen Wettbewerb im Wechsel von den 10ern in die 20er Jahre haben wir uns genau in diesen Abwärtsstrudel bewegt, den wir ohne einen potenten Geldgeber nicht aufhalten konnten und der dann im Abstieg gemündet ist. Und wenn der VfL Wolfsburg, bestes Beispiel, wann war das? Vorletzte Saison, wo die irgendwie gegen den Abstieg gespielt haben und dann können die halt eben aufgrund dieses Geldgebers in der nächsten Sommerpause alles wieder auf Null setzen, 45 Millionen für Transfers ausgeben, weil sie das Geld einfach in den Hintern geschoben bekommen und starten dann quasi wieder als einer der Mitfavoriten auf die neue, ich überspitze jetzt ein bisschen, aber als solide und gesund dastehender Verein, auch sportlich gesehen, in eine neue Saison, während andere Vereine den sportlichen Verfall nicht aufhalten konnten und eben drohen, in den Abstiegskampf zu geraten.
Richtig, ne? Und Wolfsburg mit einer Gehaltsstruktur wie eine Champions-League-Mannschaft. Ja, genau. Ja, dann in die nächste Saison geht, nachdem sie fast weg waren. Genau richtig, wie du sagst, ne? Oder anderes Beispiel, der Abstieg von Werder Bremen, das ist ja nun auch eine lange Entwicklung gewesen und das haben wir uns ja nun auch lange Zeit, Hashtag Klaus Allofs am Ende seiner Zeit, mit falschen Transferentscheidungen selber zuzuschreiben gehabt. Ja?
Stichwort und Marktwirtschaft.
Exakt, und haben dafür geblutet so.
Genau.
Und mussten runter und uns neu aufstellen und wir sprachen es an, ne, vor ein paar Jahren mussten wir Niklas Füllkrug in letzter Sekunde verkaufen, um dann noch, damit noch Bourré vom Laster fällt.
Ja.
So, weil wir eben dafür gerade stehen mussten, was wir da falsch gemacht haben in den Jahren davor. Und wenn das jetzt bald wirklich für alle gelten soll, wow.
Ja,
das ist nicht mehr mein Deutschland. Das ist nicht mehr mein Deutschland.
Und da kann ich dann gut verstehen, dass Clubs wie Leverkusen, aber vor allem auch Wolfsburg der Arsch auf Grundeis geht so. Mit Blick auf die Uhr.
Ja.
Das war das Thema, was ich auf jeden Fall noch mit dir besprechen wollte. Und ich finde, wir haben das jetzt einigermaßen gut einsortiert. In der Tat haben die Ausführungen jetzt auch von deiner Seite nochmal bei mir auch das ein oder andere Lämplein aufgehen lassen. Ja, ich glaube, dass zumindest jetzt erstmal im Grundsatz klar ist, was ist 50+1 eigentlich und was bedeutet der momentane Prozess im Bundeskartellamt eben auch für den deutschen Profifußball. Und jetzt heißt es beobachten, sich zurücklehnen, sich Tüte Popcorn nehmen und mal gucken, was das dann letzten Endes bedeutet für den Wettbewerb in der Fußball-Bundesliga.
So ist es. Und weil ich mich jetzt hier gerade als Bürokratie-Fanboy geoutet habe, möchte ich noch meine bürokratische Pflicht erfüllen und noch ein paar Sachen erledigen, die ich hier noch auf der Liste habe. Erstmal, liebe Grüße an dich und auch an alle anderen von Druide Florian. Der hat zwischendurch mal während des Gärungsprozesses, wegen des Reifungsprozesses am
das
Bier genippt.
Podcast-Biers.
Und ist sehr zufrieden. Hopfen und Malz gewonnen. Grüße auch von Schnapsdealerin Bia, die sagte, das Erstrundenlos Bielefeld lag daran, dass wir den Schnaps nicht ausgetrunken haben.
Obwohl bin mir da keiner Schuld bewusst.
Da bei dir auch einen anderen Eindruck hattest.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass am Wochenende das große Werder Bremen Fanclub-Turnier ist, wo auch Verde e Bianco Pazzo vertreten sein wird mit sexy neuen Trikots. Ich habe aufgeschürfte Knie vom Trainieren. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich es schaffe am Wochenende. Das ist in Meppen, in oder bei Meppen am Samstag. Immer ein geiles Event, also Fanclubs und auch Wurm-Podcast-Hörer, wie ich vernommen habe letztes Jahr. Geil. Aus aller Welt sozusagen sind da. Liebe Grüße dahin schon mal.
Und von mir auch, ganz ausdrücklich.
Und bitte schickt weiter gerne Hottakes schon, wenn ihr möchtet, für die neue Saison, fürs Buch der Wahrheit. Es sind schon so viele, ich brauche schon eine, das wird schon eine Bibliothek der Wahrheit mittlerweile. Ich werde schon gefeedet mit Hot Takes, aber ich stehe drauf. Mach
die größte Herausforderung, den Überblick behalten. Sehr gut.
So, ja, als guter Bürokrat.
Damit ist auch der Thomas Kuhlmann Werbeblock beendet. ich bedanke mich recht herzlich. Und es wäre nicht der Worum Podcast, wenn ich nicht hinten raus noch einmal darauf hinweisen würde, dass ihr dieses Herzensprojekt von Thomas und mir und natürlich auch der kompletten Werder-Bubble auch unterstützen könnt, wenn ihr mögt. Checkt dazu einfach mal unsere Social-Media-Profile oder unsere Seite bei unserem Podcast-Anbieter Podigy. Da sind alle Details nachzulesen, wie ihr den Worum-Podcast ein bisschen supporten könnt. Wie auch immer ihr könnt, wollt, möchtet. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und als Scheich habt ihr dann letzten Endes immer auch Zugang und Zugriff auf solche geilen Bierbrauer-Events, wie sie unser treuer Hörer und Kumpel Florian angeboten hat für dieses Jahr.
So ist es. Im freien und fairen Wettbewerb.
Jawohl, ihr Lieben, wir ziehen jetzt hier einen Strich. Das ist eine lange Folge dafür, dass wir derzeit kein Fußball spielen geworden.
50 plus 1 Minuten, ne?
Ja, nee, länger. Ja, sogar deutlich länger. Plus 35 mal 1 Minuten. Deswegen in diesem Sinne, ihr Lieben, kommt erstmal gut durch die Restwoche. Bald ist Trainingsauftakt. Ihr werdet uns sicherlich vorher nochmal hören. Spätestens dann, wenn es irgendwie wieder noch was Neues zu erzählen geht. Und sei es nur Transfergerüchte aus dem Worum. In diesem Sinne, meine Süßen, wir schnacken. Euch da draußen alles Gute. Und dann erstmal bis bald, ne? Ciao.
Danke fürs Hören, ihr Lieben. Macht's gut, bis bald.